Ja, willkommen zu Liedkultur 20. Ich sitze hier mit Dexter. Hallo Dexter.
Hallo.
Im Chaos Computer Club Berlin. Und wir machen einen Podcast über Retro Computing mit dem Titel Nostalgie. Gefiel mir besser als Retro Computing. Außerdem ist Nostalgie ein schönes Wort, was ich erstmal erklären kann. Das ist nämlich, jetzt habe ich leider die Wikipedia nicht online, jetzt muss ich das aus dem Kopf erklären. Wie schwierig. Doch, hier ist die Wikipedia. Nostos, die Rückkehr, die Heimkehr und Algos, der Schmerz, der Heimkehrschmerz. Ja.
Oh ja.
Also man hat Schmerz nach der Heimkehr. Und die Heimkehr ist in diesem Fall, sind das die alten Computer. Die stehen auch bei dir zu Hause, ne?
Ja, die stehen da rum und schimmeln vor sich hin, ja.
Du hast da eine ganze Menge, ne?
Ja, es sind mittlerweile schon ein paar. Der Link, der im Piratenpad jetzt drin steht, der, also die Liste, die zeigt auch nicht alle Computers mittlerweile mehr. Ja, man macht sich das dann halt irgendwie Ostern und Weihnachten an und freut sich dann darüber. Aber es ist auch sehr faszinierend und ja, das wollen wir euch heute ja erläutern, worin die Faszination
genau.
da liegt.
Ja, also es gibt wieder ein Pad. Und da hoffentlich arbeiten da auch mehr mit als Maha Dexter und Luto. Also ihr könnt da reingehen. piratenpad.de/p/lk020. Unix-Style, alles klein geschrieben, LK020. Ja, da könnt ihr also alle Links reinschmeißen, die euch noch so einfallen und auch sonst so ein bisschen was zur Sendung. Würde mich freuen, weil mir das die Arbeit erleichtert. Und es ist einfach, ich lerne auch was dabei. Das ist eigentlich ganz schön. Ja, aber jetzt kommen wir mal erstmal zu Dexter. Mhm. Dexter, wer bist du?
Ja, ich stelle mich mal kurz vor. Also mein richtiger bürgerlicher Name ist Philipp Meyer. Ich betreibe halt dieses Retro-Computing-Hobby. Ich studiere technische Informatik. Das passt dann ganz gut zusammen, weil man dann seine alten Computer, das wird ja mit der Zeit dann auch immer mehr herausfordernd, weil die ja auch mal kaputt gehen, da kann man die dann auch reparieren. Wenn man so ein Ingenieurstudium dann hat, dann ist das alles nicht mehr so schwierig. Ja, ich beschäftige mich auch noch mit vielen anderen Dingen. Also ich mache auch andere Projekte, nicht nur das Retro-Computing. Das Retro-Computing ist halt nur ein Teil, von dem ich mache, aber ein, wie ich finde, sehr schöner Teil und gelegentlich halt auch, macht es halt sehr großen Spaß, sich mit dieser alten Technik auseinanderzusetzen.
Ja, du bist aber eigentlich doch ganz jung, ne? Das ist doch
ja, so jung bin ich auch nicht mehr. Ich bin jetzt bald 30. Aber man muss das so sagen, also ich habe erst, also mit Computern bin ich erst sehr spät in Berührung gekommen. Das weiß ich nicht mehr genau, wie alt ich da war. Ich glaube, ich bin so 13 gewesen, habe ich meinen ersten Windows 95 PC oder so bekommen. Mhm. Meine Eltern haben mich davon schön lang ferngehalten. Es war auch so, meine Eltern sind, also muss dazu sagen, meine Eltern sind beide, also mein Vater ist Beamter und meine Mutter hat auch in diesem Bürobusiness gearbeitet. Und das war damals noch nicht so mit den Computern. Ne? Und wir waren halt auf dem Land und WTX ist auch an meinen Eltern vorbeigezogen. Da ist es kein Wunder, dass ich da recht spät mit in Berührung gekommen bin. Und einen Internetanschluss hatte ich auch erst ganz spät am Anfang der Nullerjahre. Also wir mussten nach Berlin ziehen, weil meine Eltern den Job hinterher reisen mussten. Haben sie mich dann immer vertröstet und gesagt, ja, in Berlin, da kriegst du ISDN und so. Was ich dann auch bekommen habe.
Ich dachte, du bist in im Speckgürtel.
Ja, jetzt schon. Aber
da gibt's auch Internet?
Ja, da gab es damals dann ISDN, Anfang der Nullerjahre. Im Jahr 2000 sind wir hergezogen und da gab es dann auch ISDN. Das erste, was wir gemacht haben, sind halt in den Laden gegangen, haben uns eine Fritz-Card besorgt und dann ging es ins Netz. Und ich habe damals, also das mit dem Retro-Computing hatte ich da kurz vorher angefangen. Also was heißt eigentlich, kann man das so gar nicht sagen. Also ich habe ein Jahr oder zwei Jahre vorher mir einen alten Mac gekauft, so ein Mac Plus, so ein Knubbel-Mac. Also kurz danach, wo ich meine Dokumentation über Apple gesehen habe, da war ich sehr fasziniert von dieser Firma und habe mir dann auch mal einen Computer von denen zugelegt und damit rumgespielt. Und da habe ich dann irgendwie gemerkt, also Commodore 64 hatte ich vorher auch schon, dass ich irgendwie Computer sammeln möchte. Und aber ich habe schon vorher mich mit alten Rechnern, ohne das jetzt so bewusst zu machen, beschäftigt, weil das Problem war nämlich, wir hatten zwar den Windows 95 PC früher, aber der stand im Arbeitszimmer und man will ja seinen eigenen Computer haben. Also gut, Ja, einen frischen Computer konnte man sich damals nicht leisten. Also das hat man gemacht. Man ist auf den Flohmarkt gegangen und habe ich mir für 50 Mark damals einen 286er gekauft mit grünem Monitor. Und das war ein tolles Gerät, also mit dem DOS und so. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht, obwohl es damals Windows 95 schon gab. Und im Grunde war das auch schon so eine Art Retro-Computing.
Ja, gut. Also du hast dann irgendwann angefangen. Und
genau.
Wir müssten, glaube ich, diesen Mac noch irgendwie verlinken. Ja. Vielleicht kann das mal jemand aus dem Chat machen. Den kenne ich nämlich nicht, weil du sagst Knubbel-Mac.
Der Knubbel-Mac, das ist der Mac Plus. Der ist auch in der Liste, in der da drin. Mal sehen, wo ist er denn? HeavyPad habe ich 85. Ach, da Apple Macintosh Plus, also in der oberen Hälfte der oberen Liste ist er drin. Da ist auch nur ein Foto drin. Also da gibt es sicherlich im Internet und in der Wikipedia mittlerweile bessere Fotos. Das ist auch uralt, da habe ich gerade mit der Seite angefangen. Da musste man die Fotos auch noch übelst komprimieren, damit das überhaupt ging. Anfang der Nullerjahre waren die Anschlüsse ja noch nicht so schnell.
Ja.
Ja. Ja, also das war mein erster quasi offizieller Computer, den ich extra für meine Sammlung im Grunde gekauft habe, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt Computer sammeln.
Mhm.
Den C64 hatte ich auch schon vorher. Aber das Ding ist halt, kommt man jetzt denn dazu, sowas zu sammeln?
Ja.
Wie kommt man eigentlich auf die Idee? Also ich habe jetzt erzählt, so wie es ungefähr war. Aber eigentlich ist das eher so ein Grundgefühl gewesen. Also ich habe mich dann schon bei dem Windows 95, also wir hatten damals auch jemanden nach Hause gekommen, von meinen Eltern bezahlt, der uns den Computer erklärt hat und so. Und ich hatte irgendwie schon immer irgendwie das Gefühl, also ich wissen zu wollen, wie war das vorher? Also man hat damals irgendwie diese GUI vorgesetzt bekommen von Windows und ich habe mich gefragt, was war denn vorher da? Habe ich meinen Computer leer gefragt, der meinte ja DOS-Kommandozeile, ne? Und dann hat er mir das auch gezeigt. Und ich wollte halt immer wissen, wie diese technische Entwicklung, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass wir den Computer halt so haben? Also wie ist der Computer eigentlich so geworden, wie er denn damals vorgesetzt worden ist? Wie war die Entwicklung? Das wollte ich sehen. Und ich wollte auch sehen, wie das überhaupt funktioniert. Also ich habe es als sehr quälend empfunden, nicht zu wissen, wie der Computer funktioniert. Also auch der Commodore 64, wenn man den angemacht hat, dann hat er schön ready gesagt. Gleichzeitig hatte man ja im Hinterkopf, ja, der Computer versteht nur 0 und 1. Dann ist die Frage, wie macht er das eigentlich, dass da jetzt ready steht und dass der meine Befehle irgendwie so print, hallo Welt, dass der das versteht und dass er da zu einer Ausführung kommt. Wie funktioniert das eigentlich?
Ja, also das kann ich ja nachvollziehen. Das geht mir ja auch so. Deshalb bin ich ja auch zum Nerd geworden. Mhm. Aber deshalb sammle ich doch noch keine alten Computer. Ich meine, dann fange ich doch lieber an, mir genau anzugucken, wie funktioniert mein Mac oder
ja,
was auch immer ich habe.
Das kann man ja tun, allerdings ist das Problem, die modernen Computer sind halt sehr komplex. Also klar, man kann natürlich da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein Programmierframework drauf machen. Ich habe natürlich auch früher programmiert, habe früher VB programmiert, all diese hässlichen Sprachen halt. Naja, das kann man machen, aber das Problem ist, dadurch weiß man immer noch nicht, wie das mit den Nullen und Einsen funktioniert. Also ich habe damals halt die Computer, die alten, die haben halt den großen Vorteil, die sind einfach. Also es sind diese alten Homecomputer, sind wirklich Computer, wie sie einfacher nicht sein können. Das sind im Grunde diskret aufgebaute Mikrocontroller. Ne? Also das ist wirklich sehr einfach und das ist ein guter Punkt, um zu starten mit Hardware. Allerdings habe ich die Dinger dann aufgemacht und habe dann auch erstmal irgendwie nur diese schwarzen Käfer da gesehen. Ne? Also die da, ich wusste zwar, okay, da wo jetzt Z80 draufsteht oder 6502, das muss der Prozessor sein, die Dinger, die dann immer so in Achterteilen da gruppiert sind, das sind wohl RAMs. Das war mir dann auch schon klar, aber wie das eigentlich funktioniert, war damals immer noch nicht klar. Es ist auch erst auf der Uni richtig klar geworden. Es ist halt alles, es ist, wenn man damit anfängt, halt sehr schwer zu durchschauen. Also ich finde, da fand das sehr kompliziert damals. Sehr lange gebraucht, um das dann zu verstehen, nachzuvollziehen. Ja, man lernt es dann am Ende auf der Uni, deswegen habe ich auch den Studiengang gewählt. Also mittlerweile bin ich da auf dem Gebiet ziemlich sattelfest. Ich bastel auch eigene Hardware. Ich baue zwar nicht computerdiskret, aber mache halt mit Mikrocontroller irgendwelche Steuerungen und so und steuere mit Peripherie an. Also, ja.
Stimmt, da hast du auch mal einen Workshop hier gemacht.
Genau.
Da habe ich sogar mitgelötet.
Ja, das war dieser Smartcard-Workshop. Da hatte ich gerade meine Smartcard-Phase. Das war auch eine spannende Zeit.
Ja, war spannend, genau. Ja, und du hast ja hier auch mal deine, im Chaos Computer Berlin, hast du ja auch mal deine Computer vorgeführt. Das war ja eine ganze Menge. Da kannst du vielleicht noch ein paar aufzählen. Du hast sie ja da auch verlinkt.
Ja.
Aber wir haben ja jetzt hier nur, wenn ich das richtig sehe, im Pad den Knubbel.
Ja, man muss auf den Link mit der Liste gucken, dann kriegt man die vollständige Liste. Also die damals vollständige ist natürlich jetzt nicht mehr ganz vollständig. Es sind ein paar Computer, die sind da jetzt nicht drin. Das ist aber nicht schlimm. Die Computer
okay,
von damals
ich klick auf die Liste.
Alle drin, ja.
Diskettenschlitz ist ja auch ein Teil.
Genau, und da hatte ich damals diesen umgebauten Schneider CPC dabei. Weiß ich gar nicht, was ich noch hatte. So viel war es nicht. Also da waren noch Computer von anderen Leuten. Ja, andere Leute haben auch Computer gebracht. Und ja.
Was heißen denn diese Farbcodes da?
Das ist unten erklärt. Das ist halt, ich schmeiße halt auch immer wieder mal Computer raus, weil man ja auch dann wieder Platz braucht für neue. Und die roten, die sind halt alle nicht mehr in der Sammlung. Die habe ich dann alle mal verkauft. Grün ist halt noch da. Gelb ist, wenn das jemand haben will, soll er sich bei mir mal melden. Dann können wir da mal drüber reden.
Aha, den ASR
ja,
33 Telecard.
Das steht bei mir halt nur rum. Das hatte ich auch mal im Club.
Ist das so Papier? Zeit. Ist das nicht so ein Papierterminal?
Ja, genau. Das ist halt eine Art Fernschreiber, den man halt als Konsole früher eingesetzt hat.
Ja, ich erinnere mich. Ihr habt nämlich, also ich habe nämlich angefangen mit dem Computern. Also einmal an der Schule gab es schon so eine Computer AG, da hatten wir so einen Z80 Prozessor.
Weit verbreitet.
Das war furchtbar. Naja.
Gut. Wahrscheinlich mit CPM, mit dem CPM-Betriebssystem.
Ja.
Das ist eigentlich ein sehr schönes Betriebssystem. Das ist auch wieder eine sehr einfache Sache. Es ist eigentlich, was soll man dazu sagen? Es ist so eine Art Lader, ne? Lader für Programme mit ein paar eingebauten Kommandos. Es ist halt ein sehr einfaches Betriebssystem. Es ist auch leicht verständlich sogar. Gibt es auch Leute, Kollegen von mir haben sogar eigene Computer dafür designt und dann das CPM darauf zum Laufen gebracht. Das fand ich auch damals sehr eindrucksvoll.
Ja, und dann habe ich später natürlich programmieren gelernt auf der Uni, noch mit Lochkarten. Da habe ich dann Pascal gelernt mit Lochkarten. Das war ganz furchtbar.
Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das
funktioniert. Das funktioniert so, dass man an einem Lochkartenstanzer sitzt, so Lochkarten stanzt. Mhm. Natürlich mit so einer komischen Sprache wie Pascal, das ist immer schwierig, weil man da gerne mal ein Semikolon vergisst.
Steilschwanz, die ASCII-Zeichen in die Lochkarten, ja? So eine Lochkarte ist ziemlich schnell voll, was?
Ja, es sind 80 Zeichen auf einer Lochkarte. Naja, und dann nimmt man diese Lochkarten und bringt die zum Lochkartenleser. Da ist dann bereits eine Schlange von mehreren Leuten, die da was einlesen wollen. Und dann kommt man irgendwann dran, dann liest man das ein, dann geht man Kaffee trinken und dann geht man zu einer Wand, wo die Operatoren dann immer die Ausdrucke reingesteckt haben.
Geheftet,
und dann holt man sich seinen Ausdruck und dann steht dann drauf Syntax Error. Da fehlt ein Semikolon. Also wieder von vorne angefangen. Gut, es hat natürlich dazu geführt, dass man sehr genau programmiert hat, weil man einfach sich diese Pausen nicht leisten konnte, weil man irgendwo eine Koffeinvergiftung bekam und immer wieder warten musste auf seinen Ausdruck. Naja, und dieses Programmieren dort hat mir dann später eine Stelle als studentische Hilfskraft eingebracht bei einem Institut für medizinische Dokumentation und Statistik. Und da stand in einem abgeschlossenen Raum ein Rechner, das war so ein Mainframe-Rechner, eine Prime. Die musste ich abends runterfahren. Das heißt, da stand so ein komischer Fernschreiber mit Papier. Und dann musste man das Wort Shutdown eintippen und dann fing der an zu rattern und gab alle möglichen Zustände noch aus und dann irgendwann sagte er irgendwas mit Shutdown succeeded oder so ähnlich. Dann war gut.
Da war wohl schon ein richtiges Betriebssystem drauf, ne? So mit Multi-User und, und Caching.
Genau.
Das ist übrigens interessant, also diese viele von den Sachen, die wir heute als sehr modern erachten, so Caching und in CPUs so dieser Cache und das Ganze und die Konzepte davon, die sind teilweise schon ziemlich alt, die sind teilweise sogar aus den 70er Jahren noch, aus von den Mainframes. Man hat sich damals schon sehr viele Gedanken gemacht, wie man die Rechner schneller kriegt.
Also in diesem gekühlten Raum, das war sehr angenehm im Sommer, da gab es dann auch noch zwei Waschmaschinen. Also die sahen wirklich aus wie Waschmaschinen. Das
waren die Platteneinheiten.
Da waren die Platteneinheiten. Da waren so riesige Platten drauf, die so in so einer Kuchenform reingesteckt wurden. Das durfte ich nicht. Das war nicht den Hilfskräften nicht erlaubt, da mit den Platten umzugehen. Und außerdem war dann noch für Backup so ein Magnetbandleser. Und aha, jetzt werden wir hier von Deborah Dankeschön. Bedient. Hallo, danke. Was ist denn das? riecht gut. Ah, super. Ja, das ist der volle Service im Chaos Computer Club Berlin. Ich kann euch nur empfehlen, hier mal herzukommen.
Genau.
Ja, also wie gesagt, dann
Warum?
Waren wir ganz stolz auf diese Platten. Weil irgendwie, ich glaube, da
10 MB, was?
Das waren, glaube ich, 50 MB.
Wow, also 50 MB.
50 MB. Da haben wir uns immer gegenseitig ausgerechnet, wie viel Bibeln man da darf speichern. Ich habe es inzwischen vergessen.
Da musst du erst mal wissen, wie lang eine Bibel eigentlich ist. Aber das Ding ist, warum durftet ihr da nicht ran? Aus Datenschutzgründen oder haben die Angst gehabt, dass ihr was kaputt macht?
Was? Ja, wahrscheinlich. Die Daten waren nicht so wichtig.
Das Gerät. Ja.
Die Daten, das war nur das klinische Krebsregister. Und das ist nicht so schlimm wegen Datenschutz und so, weil die...
anonymisiert.
Nein, nichts anonymisiert. Also wir konnten komplett auf die Daten noch zugreifen. Nur man kam erst als Betroffener ins klinische Krebsregister, wenn man tot war. Und einer der Gründe war, dass dann eben die Persönlichkeitsrechte nicht mehr gelten. Und dann war das mit dem Datenschutz nicht so schwierig. Man hatte nämlich tatsächlich Angst, dass böse Hacker kommen und die Daten auslesen.
Ja, die Angst ist ja auch berechtigt. Die hat man heute teilweise ja nicht mehr. Es soll ja auch bald die Vorratsdatenspeicherung
kommen. Ja, das wurde dann anders. Das Institut hat dann einen ganz neuen Schwerpunkt bekommen. Die haben nämlich als erste eine sogenannte Überlebensstudie, das heißt wirklich so, im Zusammenhang mit AIDS gemacht. Und da musste man dann Daten von Lebenden dann auch irgendwie berücksichtigen. Und dann ging es so richtig los mit Datenschutz. Da war dann Paranoia überall.
Denn war ja auch damals bestimmt alles noch nicht so weit gedacht mit dem Datenschutz. Kann ich mir vorstellen, dass man da auch am Anfang auch ein bisschen blauäugig war.
Ich glaube, das war mehr als heute.
Echt?
Also man hat da einfach Computer mit sensiblen Daten gar nicht ans Netz gelassen.
Okay, naja. Ja, man hatte ja auch damals ziemliche Angst vor dem Computer. Das war ja so ein bisschen die Kiste. Das ist auch das Problem. Also was man nicht versteht, das macht einem ja Angst. Und das war bei vielen Leuten auch so, dass sie halt das nicht verstanden haben und deswegen Angst davor hatten. Also ich hatte sogar, also ich habe was zu Hause, das ist eigentlich ganz nett, das ist so eine alte Chip. Habe ich mal im Flohmarkt gekauft. Da ist ein Artikel drin irgendwie über Computerphobie und was man machen soll. So, dass man erstmal quasi die Tastatur berührt und den Bildschirm berührt. So, erstmal nur berühren, nichts noch nicht, nichts machen und nichts eingeben. So, ne, dass man halt quasi diese Phobie überwindet. Ne? Also da haben das, wenn man das heute liest, da macht man sich kaputt. Ne? Mhm. Aber so haben die Leute damals gedacht und über so Probleme nachgedacht.
Naja, wir haben es eben einfach so gemacht, dass man nicht, dass man diese Computer einfach nicht vernetzt hat. Also man hat die einfach für sich stehen lassen und da war nichts mit Vernetzung.
Ja, damals war das Bedürfnis nach Vernetzung wahrscheinlich auch gar nicht so hoch.
Genau. Ja, das war in den späten 80ern. Also Internet hatten wir schon. Nur
richtiges Internet.
Ja, Internet halt. Also man konnte irgendwie kommunizieren mit anderen Computern.
Also über eine X25.
Ja, irgend so eine komische Geschichte. X25 war das, glaube ich. X25 muss man gleich mal erklären. Ja, X25, ich schreibe das hier mal auf.
Datex leider. Ich kann das nicht erklären. Das ist noch vor meiner Zeit. Ich habe auch keine Computer, die das sprechen. Deswegen habe ich da keine Ahnung
von. Nein, eine erste E-Mail-Adresse hatte ich erst 1991. Erst 1991, gut. Da war ich dann schon ganz stolz. Also ich wusste, das erzähle ich ja auch immer gerne. Ich war halt in die USA gekommen und dann kriegte man so verschiedene, beim Einschreiben da in die Uni, kriegte man so verschiedene kleine Zettel. Und alles so komische kleine Zettel in so einem komischen Format, also nicht DIN oder so. Und auf dem ersten kleinen Zettel, der war grün, da stand eine Zahl drauf. Das war klar, das ist die Social Security Number. Und dann gab es noch einen kleinen Zettel, der war weiß. Also weiß ist natürlich unwichtig. Also die anderen hatten alle Farben, rot und grün und so. Rot war, glaube ich, wo man wohnte und grün war halt das mit der Social Security Number. Und dann gab es noch einen weißen, wie unwichtig. Mhm. Und da stand M. Hase, dann war so ein komisches A mit so einem Kreis drum. Und dann stand da, Moment, UCSC, genau, Punkt EDU. Und dann habe ich gesagt, was ist das denn? Und dann haben die mir natürlich erklärt, meine Information, ja, damit könnte ich mit den anderen Studenten kommunizieren. Da müsste ich in den Computerraum gehen, auf dem Campus, und dann könnte ich mit den anderen Studenten kommunizieren. Und dann habe ich gedacht, sowas Blödes, da muss ich erst in den Computerraum gehen, wir wohnen doch alle zusammen. Da kann ich doch einfach bei denen anklopfen und direkt kommunizieren. Ja, und irgendwann habe ich dann rausgefunden, dass man da nicht nur auf dem Campus kommunizieren kann, sondern auf der ganzen Welt.
Aha,
und das und ich habe dann tatsächlich, ich weiß nicht mehr wie, einen Menschen gefunden, den ich entfernt kannte, der auch so eine E-Mail-Adresse hatte in Deutschland. Und zwar war das der Bruder von einem Freund von mir, der auch irgendwie Informatiker war. Und ja, dann habe ich mich mit dem immer, korrespondiert, so was man gerade so macht und so.
Das muss ich auch sagen.
Und irgendwann hatte ich das Gefühl, dass ich alle Leute, die eine E-Mail-Adresse hatten, kannte.
Ja,
das war ein ganz komisches Gefühl.
Internet war damals noch nicht groß, aber ich muss sagen, ich fand es auch das erste Mal mit E-Mail auch sehr interessant, weil man halt mit Leuten kommunizieren konnte, irgendwie in Amerika oder so, was ich auch gemacht habe. Auch über alte Computer. Ich habe dann teilweise auch in irgendwelchen Newsgroups Fragen gestellt oder Leute angeschrieben, ob sie irgendwie Schaltpläne haben und so. Und das fand ich auch sehr faszinierend. Ja. Damals so, also bei denen, als ich die ersten Internet-Erfahrungen gemacht habe. Das kam bei mir alles recht spät. Also ich bin da kein Internet-User der ersten Stunde gewesen. Web 1.0, das habe ich noch miterlebt. Und meine Webseiten sind auch noch aus der Zeit. Also es sind auch Web 1.0-Webseiten. Und da bin ich auch stolz drauf, dass es halt eben 1.0-Webseiten sind, weil ich da so ein bisschen, naja, das Web 2.0, das ist mir alles viel zu stressig und zu schnell.
Naja, siehst du? Also weil gerade jemand fragt, also in den USA war ich in der University of California in Santa Cruz, deshalb UCSC, und in Deutschland habe ich in Köln studiert und war Hilfskraft bei der medizinischen Dokumentation und Statistik in Köln, die heißt jetzt, glaube ich, medizinische Informatik. Damals war es noch nicht so mit Informatik, da war die Statistik noch wichtiger.
Na, ist halt auch noch wichtig.
Ja, naja, gut, das stimmt. Naja, aber damals war die irgendwie wichtiger. Also Informatik war nicht so.
Ja, in digitaler Signalverarbeitung und so braucht man das auch.
Ja. So, ja, die Frakturfreak sagt, Unix ist die Zukunft seit den 70ern. Ja, das stimmt.
Ja, Unix ist schon steinalt.
Ja, das stimmt. Aber ich kann mich auch noch erinnern, als wir dann endlich Unix hatten. Also, um die Geschichte weiter zu erzählen. Ich bin ja wieder zurück nach Deutschland gekommen und war dann an der Universität in Hamburg. Und mein erster Weg führte mich natürlich ins Rechenzentrum, weil ich so eine E-Mail-Adresse haben wollte. Und da gab es so eine Info, die war gleich neben dem Raum mit den mir schon bekannten Lochkartenstanzern. Das gab es auch in Hamburg. Und dann habe ich an der Info gesagt, ja, ich hätte gerne eine E-Mail-Adresse. Und dann guckten die mich an und sagten, was bitte? Ja, eine E-Mail-Adresse. Mhm. Ja, was ist das denn? Ja, sage ich, da kann man so von Computer zu Computer sich Nachrichten zuschicken. War nie gehört. Ja, meinte dann einer da, geh mal zum Klaus. Der kennt sich aus.
Aha.
Ja, und dann gab es eine Art Abstellkammer, die war im Treppenhaus vom Hamburger Rechenzentrum. Also wirklich im Treppenhaus. Es war wirklich mal ein Putzraum. Und in dieser Abstellkammer hauste besagter Klaus. Das war jetzt so ein Hacker, wie er im Buche steht. Also ein bisschen wie Richard Stallman, so mit grauen Haaren, so alles voll mit Haaren, auch im Gesicht und so. Und wie Richard Stallman, ich weiß es nicht, ob er wirklich keine Socken anhatte und barfuß da war. Ich glaube nicht. Ich bilde mir das nur ein wegen Richard Stallman. Ich glaube, er hatte Socken an. Aber ist jetzt auch egal. Jedenfalls, da kam ich dann hin und sagte, ja, ich hätte gerne eine E-Mail-Adresse. Ach, der Mann hat sich gefreut, dass endlich mal jemand eine E-Mail-Adresse haben wollte und hat mir dann eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Die war jetzt nicht so schön wie die davor, sondern die bestand aus irgendwelchen obskuren
generiert gewesen,
Zeichen und dahinter stand dann Bitnet.
Bitnet.
Das war eine Bitnet-Adresse auf so einer alten Siemens, aus einem Siemens-Mainframe-Rechner. Siemens 3080 oder irgendeine komische Nummer war dahinter. Mhm. Und das war total anstrengend. Da konnte man nämlich dann in so einem komischen Zeileneditor seine Nachrichten schreiben, immer 80 Zeichen lang, weil es ja auf Lochkarten passen musste.
Oh, und dann eigentlich kein Lochstreifen genommen.
Ja, dann konnte man die E-Mails abschicken, und wenn man sie selber speichern wollte, musste man sie an sich selbst schicken. Dann war die aber immer in einem Stack. Das heißt, also man musste, wenn man jetzt seine E-Mails lesen wollte, erst durch alle E-Mails, die man schon hatte, durch. Und zwar wirklich durch. Die waren nicht aufgelistet oder so. Sondern die Datei ging los mit der ältesten E-Mail. Mhm. Und das war kein Stack. Gut, egal. Also mit der ältesten E-Mail. Und dann musste man runterscrollen und da wurde man nach jeder E-Mail gefragt, behalten, löschen, weiter. Und Das wunderte mich damals schon, denn ich meine, wenn man weitermacht, behielt man sie auch.
Also die Ausgabe drei war
auf Optionen, ja, weiß ich nicht.
Auf was war die Ausgabe? Auf einem
Paper-Tape? Auf einem Bildschirm.
Ah, okay. Bildschirm. Also Glas-Teletypes hat man die auch am Anfang
und
genannt.
Dann hat man die, dann hat man da immer sich alles nochmal anschauen müssen. Da hat man immer viel gelöscht, was besser war. Und das hat mich so geärgert. Das ist
bestimmt auch noch kein Spam, oder?
Nee, dass man seine eigenen E-Mails da auch an sich selber schicken musste und nicht irgendwie speichern konnte. Und da hat mir der Klaus dann den Tipp gegeben, meine E-Mails noch auf Lochkarten zu schreiben, dann könnte ich sie abheften.
Mm.
Ja, naja, gut. Ich habe es dann nicht weiter... und dann, und deshalb wollte ich das erzählen, weil dann Unix kam. Dann kam plötzlich Unix. Also es war ja 91 im Herbst und plötzlich gab es Unix-Computer. Da wurden also jetzt verschiedene Räume ausgeräumt. Unter anderem wurde endlich dieser Raum mit den Lochkartenstanzern ausgeräumt. Und da wurden dann Tische reingestellt mit Unix-Terminals von so einem auch wieder ein Großrechner. Und das war toll. Also das Mail und der Unix. Man gab Mail an und bekam eine Auflistung seiner Mails. Das war echt mal was Neues. Konnte man da auch irgendwie mit so Buchstaben tasten von einer Mail zur nächsten. Irgendwie mit dem berühmten VI-Tasten rauf und runter. Und das war schon echt klasse. Da sah man plötzlich, die Zukunft war da. Und dann bin ich Assistent geworden in Osnabrück und da ging es wieder zurück zum Bitnet. Da musste ich noch ein Jahr warten, bis dann auch in Osnabrück die Unix-Computer angekommen waren in Form von AIX.
AIX, okay.
Das war auch klasse. Ja.
Das ist eigentlich schon ziemlich spät, dafür, dass es schon seit den 70ern gab.
Ja. Okay, also zurück zu den alten Computern. Oder wir können ja jetzt mal über das BTX-Projekt sprechen.
Genau, das BTX-Projekt, das ist eins meiner, komplexesten Retro-Computing-Geschichten gewesen. Das heißt auch relativ spät erst habe ich das gemacht. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon her ist. Es ist wahrscheinlich jetzt schon 4 Jahre wieder her, wo ich das gemacht habe. Und zwar hatte ich irgendwann mal so ein altes BTX-Terminal. So ein Multitel von der Post und ich habe mich auch mit der Vereinsgeschichte vom CC auseinandergesetzt. Da gab es ja dann auch diesen BTX-Hack und so weiter.
Müssen wir vielleicht noch kurz erklären, was BTX
ist? Was BTX ist. Eigentlich ist, ja. Das kennt da wahrscheinlich keiner. Also BTX ist halt, man kennt ja das, also bei ersten Vergleich, weil es mit diesem Videotextsystem, was halt alle kennen, was man beim Fernseher halt hat. Aber es war halt also die Klötzchen-Grafik war ungefähr so, es konnte ein bisschen mehr, man konnte Zeichensätze laden und so weiter, das konnte man machen.
Können wir vielleicht mal sagen, BTX steht für Bildschirmtext.
Genau, Bildschirmtext heißt das und das, ja, das war so eine Art Mailbox, ne, so eine Art große Mailbox von der Post.
Mhm.
Und da gab es halt dann spezielle Terminals, die halt auch Fähigkeiten hatten, die so ein bisschen besonders waren. Die hatten zwar nur 40 Zeichen pro Zeile, aber hatten halt eben programmierbare Grafikzeichen, ladbare Zeichensätze, ladbare Farben. Und die Spezifikationen, die habe ich mir mal angesehen, ich meine mich erinnern zu können, dass es sogar so weit angedacht worden ist, da mal Videos zu streamen, aber kann mich jetzt nicht mehr so genau erinnern.
Ja, gut, im Usenet, das gab es ja auch damals schon, hatte man auch schon Binaries. Ne?
Also man hat sehr weit gedacht in der Spezifikation auf jeden Fall. Ich habe die ja mal in die Hände bekommen. In Frankreich hieß das System Multitel. Also das war ein System, was halt auch an zentralen Rechner angeschlossen war. Irgendwas von IBM in Deutschland war es irgendwas von IBM. In Ulm war die Rechenzentrumszentrale. So, und da diese Terminals haben halt diesen Rechner angerufen und dann im Grunde da eine Mailbox angezeigt. Das ist so vom System her war es das. Allerdings halt eher was Eigenes. Es ist nicht zu vergleichen mit dem normalen Mailbox-System, sondern es ist schon mehr. Es war so eine Art, schon so eine Art als Internet-Vorläufer gedacht. Ne? Und war natürlich zentralisiert, so gesehen auch mit dem Internet dann nicht vergleichbar. Aber das Ding ist halt, also ich hatte halt dieses Terminal und ich wusste auch nichts von BTX. Da ist auch nicht wirklich was überliefert. Wenn man sich damit beschäftigen will, dann muss man erstmal irgendwie diese magischen Nummern, diese magischen Etsy-Nummern kennen. Die sind auf meiner Webseite auch drauf. Habe ich sie, als ich sie rausgefunden habe, habe ich sie mal veröffentlicht. Wenn man die kennt, dann kommt man auch an die Spezifikation ran. Hat man aber immer noch nicht die Spezifikation des untersten Layers, nämlich die vom Modem. Da gibt es in der Hacker-Bibel einen Artikel zu, der heißt Interpretation of the Signals of the DBT03 oder irgendwie so in ziemlich schlechtem Englisch. Das habe ich am Anfang missverstanden. Das, was sie in der Hacker-Bibel geschrieben haben, war eine Parodie. Es war übersetzt ins Deutsche, genau, es war übersetzt ins Deutsche, aber es war eine Parodie auf die Originalspezifikation, die im schlechten Englisch war. Und es war so extrem schlechtes Englisch, da haben die Leute sich drüber lustig gemacht. Ich habe das in der Hacker-Bibel irgendwie ernst genommen, habe mir gedacht, was ist das für ein Scheiß? Und teilweise waren auch Dinge einfach falsch. Aber das war der erste Ansatzpunkt, mehr hatte ich damals nicht. Da habe ich diese Modems mir gekauft auf eBay. Ich habe die reverse-engineert. Habe das Protokoll reverse-engineert, was das Terminal mit dem Modem spricht. Das ist nämlich nicht so einfach. Das zieht nämlich einen Pin auf High, dann wird gewählt, dann werden die Wähltöne als Rechteck-TTL-Signal an das Modem weitergeleitet, an das Terminal weitergeleitet, dann erkennt das Terminal das, weiß, aha, ich sehe jetzt hier, ich sehe es klingelt, ich sehe ein Freizeichen, ich sehe es klingelt, ich sehe, der Pad hat abgenommen. Das muss man im Terminal alles vorgaukeln, damit es das auch merkt, dass da ein Modem dran angeschlossen ist. Dann wird irgendwie eine Kennung gesendet, die Kennung wird aber vom Modem selber gesendet und nicht vom Terminal. Und dann gibt es noch irgendwie unterschiedliche Baudraten, nämlich 1200 Baud in die Richtung ist der Link zum Terminal hin und was weiß ich, 50 Baud, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ich glaube, es waren 50 Baud, war dann der Uplink. Und dann hatten sie noch irgendwie einen UART-Pegel invertiert, also es war irgendwie total nervig, das zu reverse-engineeren, aber es hat dann halt irgendwann geklappt. Ich habe auch irgendwann festgestellt, es gibt noch eine Sicherungsschicht da drin, dass man die nicht braucht und dass es auch ohne die geht. Und dann hatte ich halt irgendwann mal die Möglichkeit, mit einem Mikrocontroller Text auf so einem Terminal auszugeben. Und dann habe ich mir die Spezifikation angeguckt von diesen höheren Schichten und habe dann tatsächlich mal eigene BTX-Webseiten gemacht und auf dem Terminal angezeigt. Und dann kommt der Clou, dann war diese Entwicklung fertig. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt brauchen wir ein eigenes BTX-Netz. Jetzt brauchen wir BTX-Modems, die BTX over IP können. So, und dann habe ich halt einen Kollege damals, der hat damals ein Embedded-Betriebssystem geschrieben für AVR, was Ethernet konnte und mit dem man auch sehr komfortabel programmieren könnte. Und das habe ich dann genommen, darauf habe ich dann eine Anwendung geschrieben, die HTTP-Request an einen Webserver macht, sich dort eine Seite holt, die so eine Art wie ein HTML-Format ist, wo die Steuerzeichen von BTX, die Hexcode, so Spitzklammer auf, dann der Hexcode, Spitzklammer wieder zu, so in der Art, abholt, intern in dieses Binärformat umrechnet, also die Steuerzeichen wieder binär macht und das Terminal schickt. Und noch so eine Eingabemaske, dass man wieder neue Seiten aufrufen kann und dass man sie verlinken kann und so. Gibt es auch so ein bisschen hier Meta-Text da drin. Und das ist dann im Grunde, konnte man dann halt einen HTTP-Server nehmen und dort seine ganzen BTX-Webseiten-Welt abzulegen und dann mit den Terminals drauf zugreifen. Also ich habe genau eine Einheit von den Dingern gebaut und auf dem Kongress hingestellt. Es gibt auch ein paar Webseiten, also ich kann den Server ja mal nennen. Wir können den auch gleich mal ins Pad pasten. Das war btx.runningserver.com. Da liegen die ganzen Seiten, da kann man sich das Format ansehen. Das ist natürlich jetzt ASCII und nicht das Binärformat, das könnte man sonst nicht sehen, aber so kriegt man dann ungefähr eine Idee, wie das gebaut ist. Und ja, das steht jetzt bei mir am Nachttisch und ich habe jetzt, bin der Einzige in Deutschland, der noch einen BTX-Zugang hat jetzt wohl damit, ne? Oder wieder einen hat. Also das war schon ein schönes Projekt und da war es auch so, dass ich wissen wollte, wie funktioniert dieses verdammte BTX, wie ist das aufgebaut gewesen, ne? In den, also es gibt ja diese paar Dokumente, die da überliefert werden, die Post hat das mal gemacht, es war ein Flop gewesen, hat man irgendwie, war überliefert, aber wie das eigentlich funktioniert und aufgebaut ist, das ist eigentlich kaum überliefert und das habe ich dann mal ein bisschen, sagen wir mal, exhumiert, ne?
Mhm.
Was so sagen darf.
Also in Frankreich hieß das Minitel.
Genau, Minitel
hieß und das System hieß, glaube ich, Teletel.
Ja, nee, das hieß alles Minitel, soweit ich weiß, was Minitel war, glaube ich, technisch. Ja, weil
du Multitel gesagt hast.
Multitel ist das Telefon, das hieß so. Also von der Post gab es diese Multitel-Dinger. Die Telefone hießen einfach so, da gab es eins in Schwarz-Weiß und eins in Farbe, ich habe beide.
Nee, also von der Deutschen Post.
Multitel hieß nur die Telefone, das war der Name von dem Telefon, von dem Produkt. Mit BTX und so hat das nichts zu tun, das ist kein Netz mit gemeint, das ist einfach nur die Marke von dem Telefon.
Aber wir reden jetzt über Deutschland.
Ja, genau. Das
in Frankreich hieß das nämlich Minitel.
Minitel, ja,
da gibt's genau. Da gibt es auch eine schöne Abbildung in der Wikipedia. Gleich das erste, das war das. Die haben ja dann, ich habe ja 85 in Frankreich studiert. Und da hatten die überall, also die hatten das flächendeckend ausgeschüttet an alle Telefonteilnehmer. Und dadurch ist dieses Ding so beliebt geworden und da haben so viele Leute so viel mitgemacht, dass die lange keine nicht ins Internet eingestiegen sind. Das Internet
ja, ist genau,
viel später angekommen, weil das funktioniert hat im Gegensatz zu dem deutschen BTX. Mhm. Und der Grund war, dass sie halt einfach mal die Sachen verschenkt haben. Also wie man
genau so sieht. Die hatten das auch preiswerter gemacht.
Sharing is caring.
Man muss auch dazu sagen, also ich habe die Terminals angesehen, ich habe die auch innerlich angeschaut, ne? Also da, wenn man die aufmacht, ne, dann gehen einem wirklich die Augen über. Es ist wirklich Technik nur vom Feinsten. Also das ist wirklich das Allerfeinste verbaut und das ist kein Wunder, dass die Dinger so teuer waren. Also die haben auch teilweise sich, ich weiß nicht, von Siemens über Tisch ziehen lassen oder so. Das kann man mir nicht weismachen, dass man damals das nicht billiger hinkriegen konnte. Die Geräte waren halt scheiße teuer und der Kunde musste bei BTX die Dinger auch noch kaufen. Also das ist kein Wunder, dass es gefloppt ist. Also die Post hat das auch dann teilweise auch einfach falsch vermarktet und das ist eigentlich extrem schade, weil BTX war nämlich eigentlich ein sehr gutes System. Also ja. Es ist wirklich, und es ist auch wirklich, die haben da wirklich Pionierarbeit geleistet. Also ich meine, man hatte damals keine Erfahrung mit Online-Diensten, ne? Das ist halt, das war schon ein Wagnis, ne? Also das ist nicht so, also da haben die Leute haben zwar immer drauf rumgehackt und gesagt, irgendwie ist das alles scheiße und so, aber eigentlich war das, ich weiß nicht, das ist auch ein nötiger Schritt. Man muss es auch erstmal falsch machen, ne? Um es dann nachher wieder richtig zu machen.
Ja, ja, klar.
Das war schon cool.
Ja. Ja, nee, also ich fand auch, das ist...
auch die Sicherheitslücken waren cool.
Ja. Ja.
Ich sag nur BTX-Hack und wie, welche Bank war es nochmal? Deutsche Bank?
Die Haspa.
Haspa.
Die genau. Hamburger Sparkasse. Ja, da müssen wir den BTX-Hack noch erklären. Mhm. Können wir auch verlinken. Oder vielleicht kann jemand...
Wird viel spekuliert über den BTX-Hack.
Vielleicht kann jemand das auch sogar verlinken im Pad, während ich das kurz erzähle. Mhm. Ich bin halt nicht multitaskingfähig, ich bin halt kein Unix. Was wollte ich erzählen? Genau, BTX-Hack, genau. Also, da haben Leute vom Chaos Computer Club, ich glaube Wow Holland und
Steffen Werner,
Veneri.
Der ist der Experte bei
BTX. Die haben das gebaut, die haben halt also im Grunde besteht der Hack darin, dass sie mit Fischertechnik so eine Art Hammer gebaut haben, der immer die Enter-Taste drückt.
So ein Relais. Ne?
Genau, denn es war halt so, man konnte Seiten aufrufen und die waren zum Teil kostenpflichtig. Es war aber, ich glaube, das teuerste waren irgendwie die 9 D-Mark oder so, irgendwie sowas. Mhm. Ich weiß es nicht mehr genau.
Ja, irgend so ein Betrag, ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich glaube 9,99 Mark oder genau. Sowas.
Und dann haben sie eine Seite vom CCC gebastelt, wo, glaube ich, nur das Logo zu sehen war. Oder ich glaube schon dieser Chaosknoten damals. Ist ja später Symbol des CCC geworden, der Chaosknoten. Kann man vielleicht auch verlinken im Pad. Das ist halt so ein, das ist das EBTX-Symbol, aber am Ende ist es nee, so K andersrum.
Noch. Falsch.
Nicht? Ja, gut, dann erklär dir das. Komm, du erklärst ja, den Chaosknoten. Ich erzähle ja erstmal den Rest der Geschichte. Ja. Auf jeden Fall konnte man diese Seite dann aufrufen, die war halt kostenpflichtig. Und dann haben sie die aufrufen lassen von der Hamburger Sparkasse. Und zwar ging das deshalb, weil dieses BTX also nicht passwortgeschützt war, sondern nur ein Login hatte. Also man musste sein Login kennen, um sich einloggen zu können.
Der Anschluss musste auch freizügig geschaltet worden sein.
Und ne? das Login wurde halt mit übertragen, aber in den nicht sichtbaren Zeilen auf dem beim BTX, weil das ja Fernsehtechnik ist, da gibt es ja irgendwelche nicht sichtbaren Zeilen, aber wenn man halt das Programm abbrach, dann erschienen die nicht sichtbaren Zeilen plötzlich sichtbar. Und dadurch waren die an das Login gekommen von der HASPA und hatten dann sozusagen als HASPA immer die CCC-Seite aufgerufen und dann habe ich Geld in die Kassen des CCC geschaufelt, das dann aber natürlich wieder zurückgegeben. Um eben zu sagen, ist nicht sicher, obwohl der damalige Postminister, Schwarz Schilling, glaube ich, vorher noch vollmundig gesagt hatte, ja, die Rente ist sicher. Nee, das ist aber der andere. Das BTX ist sicher. BTX, das BTX ist sicher. Überhaupt nicht. Ne? Und dann war es eben doch nicht sicher, wie man sich das immer
also
so
das
denkt.
Das Ding war, ich kenne die Legende etwas anders. Also.
Okay, dann erzähl du deine Version. Wir machen das jetzt so, wie immer gesagt wird, es gibt die eine Sicht, die andere Sicht, dann gibt es die Wahrheit und dann gibt es, was wirklich geschah.
Also das, jetzt, was what really happened ist, das erhört ihr hier bei uns nicht.
Jetzt, das war jetzt meine Version der Geschichte. Jetzt kommt deine Version der Geschichte. Der Wahrheit gibt es nur
also
bei der Kirche.
Ich sag da nur was ergänzend zu. Also das ist natürlich richtig. Man hat sich da als HASPA ausgegeben und dann im Grunde immer die eigene Spendenseite von CCC angesurft. So ist dann dieser Betrag eben dann auch zustande gekommen. Das ist die eine Sache. Aber wie kommt man denn an die Logging-Daten? Also ich kenne die Geschichte so, dass es wohl einen Buffer-Overflow in dem System gab.
Das habe ich doch gerade erklärt.
Du hast irgendwas mit versteckten Zeilen
ohne
erklärt.
Ohne das Wort.
Ja, also man hatte, also wohl, wenn man einen BTX-Editor-Account da hat und da Seiten editieren könnte, man hatte da einen gewissen Speicher und wenn man den wohl irgendwie bis zum letzten Zeichen ausgefüllt hat, dann gab es wohl einen Buffer-Overflow und dann ist plötzlich irgendwelches Zeug über den Schirm gescrollt. Und das ist doch absolut glaubwürdig, dass dann da auch die HASPA-Kennung dann dabei war, weil so ein Fehler ist schnell passiert. Also ich habe dir, es ist mir sogar auch beim Programmieren passiert. Also bei mir ist es halt so gewesen, BTX over IP-Modem hat ein UART für BTX, eins für Debug und da war auch irgendwann mal ein Fehler drin und da hat er nicht umgeschaltet und dann waren dann die Debug-Ausgaben ziemlich unformatiert auf dem Terminal und ich denke mal, das muss so ähnlich auch gewesen sein irgendwie. Da ist dann irgendwie, hat da eine Ausgabe verrückt gespielt und dann irgendwelche Strings auf den Terminal rausgegeben, die eigentlich nicht raus sollten.
Genau.
So sind die wohl an die Kennung gekommen. Das ist meine Version, wie ich sie mal rausgelesen habe.
Mhm. Ja, die stimmt. Es war so.
Da gab es noch andere fiese Matenten. Also die haben auch noch so Sachen gemacht, wie irgendwie die Töne vom Telefon aufgezeichnet und so und daraus die Kennung rekonstruiert. Da gab es ganz viel solche Spielereien.
Mhm.
Also bei den öffentlichen Terminals ist das natürlich ein Problem, ne? Wenn man da irgendwie die Modem-Geräusche, die man dann vielleicht irgendwie von dem Terminal-Lautsprecher noch hört, so irgendwie aufzeichnen kann und dann rekonstruieren kann.
Ja, und seitdem macht der Chaos Computer Club eigentlich nichts anderes.
Ja.
Politiker, Dollar-Politiker sagt, alles sicher, alles gut. Und CCC sagt, hallo. Ja, und dann stellt man fest, doch nichts sicher und doch nichts gut. Ja.
Ja. Wir können ja das noch mit dem Chaos-Knoten nochmal auflösen, das Rätsel, wo der herkommt. Wenn man sich nämlich mal, also das ist eigentlich das Logo vom Kabelfernsehen. Das ist nämlich eine Anschlussdose, wo die Kabel reingehen, soll das symbolisieren. Von der Post gibt es das halt ohne Knoten und ich glaube invertiert.
Ja genau, invertiert.
Da gehen die Kabel in so eine Dose und beim Chaos Computer Club ist es halt umgedreht und der Kabel ist abgerissen und wieder zusammengeknotet.
Ja. Aber das war doch, hatte doch irgendwas mit BTX zu tun.
Nee, nee, das hat das mit dem Kabelfernsehen zu tun. Mit BTX hat das nicht wirklich was zu tun. Also
aha, ja gut, wenn du das sagst. Das ist
echt das Original-Logo. Weil
du hast
können ja mal, wir können ja mal die Google-Bildersuche anschmeißen. Kabelfernsehen, Post.
Ja, du hast dich mit der Geschichte des CCC beschäftigt. Ich habe nur den Wikipedia-Artikel dazu geschrieben. Mhm. Deshalb.
Ja, hier kommen jetzt lauter USB-Kabel, toll. Ja, ich erinnere mich daran noch sehr gut, weil wir hatten nämlich früher auch kein Kabelfernsehen und es war in den Fernsehzeitungen öfter dieses Symbol abgebildet. Und ich habe das als Kind immer für einen Rückspiegel vom Auto gehalten. Meine Mutter irgendwie dann mal gesagt, hey Mama, Mama, guck mal, das haben wir im Auto. Und dann meinte, hey, meine Mutter, wir haben sowas nicht und so, Kabelfernsehen und so. Ne? Hat das wahrscheinlich gar nicht gepeilt, dass ich das da vertauscht habe. Aber deswegen ist mir das auch so in Erinnerung geblieben, weil ich dieses, deswegen kenne ich das Symbol halt einfach.
Ah, stimmt, halt doch, es steht gefunden, ja? Fernsehenkabel durch die damalige Bundespost.
Gab's irgendwas. Schließen Sie sich an, Post.
Naja. Ja, das müssen wir doch bei der Google-Bildersuche finden. Schließen
ja, ich finde hier nur Bullshit gerade. Da habe ich falschen Suchbegriffe.
Geschrieben oder gelesen, meint Luthor. Nein, ich bin wirklich einer der Autoren des CCC-Artikels in der Wikipedia. Zusammen mit Pylon haben wir da mal eine Nacht verbracht, um die Urfassung dieses Artikels, kann man auch in der Dings nachlesen, zu machen. Gelesen hat, ja. ich könnte jetzt ganz arrogant sagen, ich lese doch nur in der Wikipedia, was ich selber geschrieben habe. Ja. Nein, zurück zum Thema.
Zum Thema, ja, es ist halt, man muss auch dazu sagen, wir kommen ja hier so ein bisschen aufs Stöckchen, vom Stöckchen aufs Hölzchen.
Ja.
Und im Grunde ist es eigentlich genau das, ne? Also Retrocomputing ist im Grunde das sich befassen mit Technikgeschichte, ne?
Mhm.
Und allem, was damit zusammenhängt, ne? Also so gesehen sind wir gar nicht vom Thema abgekommen, sondern
ja, das stimmt.
Voll drin.
Ja, das stimmt.
Ja. Und das ist faszinierend. Also wenn man sich, das, also gerade dieses BTX, das ist ein komplett eigenes Universum, ne? Es existiert zwar nicht mehr, also das ist auch das, was ich da so irgendwie, das BTX-Terminal, wenn man daran rumbastelt, es wird im Grunde, also ist, wenn man das so ein bisschen philosophisch mal ausmalt, ist es im Grunde wie, das wird wie eine Zeitmaschine, wie ein Terminal zu dieser alten anderen Welt. Ne?
Mhm,
das stimmt. Das ist das Faszinierende.
Stimmt. Kriegt man denn da noch Inhalte? Also ich meine.
Naja, also es gibt im Internet, habe ich Seiten gefunden von Screenshots und so. Ich habe massig Screenshots gefunden, aber Originalinhalte nicht. Das ist auch relativ schwierig. Man müsste ja irgendwie an die Binärdaten rankommen. Also man bräuchte irgendwie, weiß ich nicht, Daten aus alten Authoring-Systemen. Also auf meiner Website gibt es ja so einen Aufruf, dass Leute sich melden sollen, die Daten haben. Haben sich bisher nicht viele gemeldet.
Na, vielleicht ja. Gibt es ja unter den Hörern Leute, die Daten haben. Ja,
das, also irgendwie. Das wäre schön, dann befasse ich mich vielleicht irgendwann nochmal damit. Also es gibt dann nur, eigentlich nur den Content, den ich habe. Da habe ich mal die Kongress-Webseite als BTX-Seite
Ah, wie klasse. Setzt.
Das ist, oh, wenn das sieht man jetzt
das?
Auf btx.runningserver.com. Da gibt es natürlich jetzt keine Screenshots, sondern da muss man jetzt im Grunde mal den Code interpretieren. Da sieht man halt die Steuerzeichen. Ne? Also sehen tut man da jetzt nicht viel.
Also btx.runningserver.com.
Ja, genau, da liegen die ganzen Seiten. Also das Format so. Heißt btxml. Und das sind halt Beispiele, wie man da in btxml seine BTX-Seite baut, und da kann man auch Links machen und automatische Weiterleitungen und so. Also da geht eine Menge. Also das Einzige, was nicht geht, sind Eingabefelder, so Textfelder und so Formulare. Das ist einfach nicht implementiert. Das könnte man aber mal machen. Mhm. Also wenn man das unbedingt irgendwann mal brauchen sollte, also es ist nicht verbaut, der Weg.
Mhm.
Ist auch eigentlich relativ einfach. Also man könnte auch, habe ich auch mal überlegt, den C-Code zu nehmen. Von der auf dem, der da auf dem Gateway da läuft, auf dem, also ich nenne das PET, also PET heißt ja eigentlich Packet Assembler, Disassembler, und das war auch bei dem BTX so PETs, hat sich zu dem PET konnektiert und der PET hat da mit Ulm gesprochen. Und bei mir ist es halt so, der PET, das ist im Grunde dieses IP-Gateway-Modem da, das heißt bei mir nur Page Assembler Device. Weil es eben diesen Code da nimmt und dann assembliert und ans Terminal schickt. Und Ulm ist bei mir der Webserver mit gemeint. Das ist auch in der Config, wenn man das einstellt, da muss man auch den Ulm einstellen. Ne? ULM oder Ulm halt, ne? Benannt nach der Stadt.
Mhm. Ja, aber eigentlich klingt das wie ein tolles Projekt. Also ich finde es einfach, was man haben müsste, wäre so ein, also jetzt spinne ich mal, na, so ein BTX, so eine BTX-App für das Smartphone.
Oh, das ist aber schwierig. Und dann
so
lauter
Inhalte, wie zum Beispiel Kongressprogramm und so. Ja, das kann ja nicht so schwierig sein.
Doch, das ist sehr schwierig. Die Terminals sind ja sehr komplex. Man muss ja bei den Terminals immer die ganze Spec implementieren. Beim Server, da kann man so viel implementieren, wie man Lust hat.
Aha,
ne? Ja. Das ist ja der Witz an der ganzen Sache. Ich habe da auch schon drüber nachgedacht, aber eine BTX-Software so selber zu schreiben, ist unglaublich schwierig, weil die Terminals, die können viel.
Naja, klar.
Ne? Mhm. Wenn man da nicht alles implementiert, ja, gut.
Aber das sind doch so Klötzchen, ich meine, die können viel. Also
man kann Farben laden, eigene Farben, man kann eigene Zeichen definieren, man kann sogar die eigenen Zeichen mehrfach definieren und also mehrfarbig definieren und.
Aber da gibt's doch mit Sicherheit schon fertige BTX-Emulatoren, die man irgendwie portieren kann.
Ja, es gibt BTX-Software für PCs. Habe ich auch eine, irgendwie, wie hieß die nochmal, irgendwas mit A. Ist egal, also ich wollte auch mal versuchen, mit diesen Dingern was zu machen, aber da bin ich nicht mehr zugekommen. Also das ist auch alles immer sehr zeitintensiv. Es frisst halt unglaublich viel Zeit. Und
ja, klar.
Ja.
Deswegen. Aber ich finde das wirklich spannend. Also,
ja, es ist ein spannendes, lustiges Projekt und Twitter wäre auch ziemlich gut geeignet als BTX-Anwendung, weil 160 Zeichen, das ist schön kurz. Das passt auf so einen kleinen Bildschirm gut drauf. Der Bildschirm ist ja nicht groß, ne? Man hat ja wenig Zeichen.
Ja.
Das ist das Problem. Also man hat da ja nicht die vollen 80 Zeichen oder so, deswegen taugen die halt auch als Linux-Terminal nix.
Mhm. Ah ja. Also weil man für Linux mehr Zeichen braucht.
Ja, also 80 Zeichen braucht man schon für ein Terminal. 40 Zeichen reichen dann nun mal nicht.
Mhm. Na ja, gut.
Also geht ja nicht mehr LS.
Mhm.
Also doch vielleicht ein bisschen, ja.
Ja. Gut, also da gibt es noch einiges zu tun mit BTX. Das ist aber echt, also da gibt's.
Ja, ist ja alles Open Source. Wenn ich habe auch, also man muss ja auch nicht gleich dieses komplette full-blown Dingen da nachbauen. Es gibt auch ein Teilprojekt, das heißt Mini-BTX. Das kommt mit einem Mega 8 aus und einem Max 232. Und ich habe auch schon mal fürs.
Kannst du kurz erklären, was das ist? Ich habe keine Ahnung.
Ad Mega 8 ist ein Mikrocontroller.
Ach so, Max 232
ist ein serieller Schnittstellen.
Was?
Das ist ein serieller Schnittstellenwandler. Ah, also weiß ich nicht, was sonst noch darauf. Vielleicht ist da noch ein TTL-IC oder so drauf. Aber egal. Und ich hatte auch mal fürs Fernsehen, da war mal irgendwas von Dreisat. Die wollten das mal live sehen. Die hatten aber in ihrem Studio da irgendwie kein Internet. Da konnte ich ja mein IP-Gateway nicht nutzen. Da habe ich dann einfach mal die Software schnell kopiert. Also es gibt eine Konsolen-App für Linux. Da kann man sich so eine BTXML-Seite nehmen und die einfach an das Terminal streamen. Also es ist ja schon so fast fertig, ne? Man muss ja eigentlich nur diese Eingabemaske portieren. Also das ist, also es gibt auch für PC, man muss nicht gleich dieses fette Ding da nachbauen. Muss man nicht machen. Na, es gibt jede Menge zu spielen, das ist alles Open Source und Fragen werden auch beantwortet. Also ich versuche immer gern zu helfen, wenn es Probleme gibt, wenn es nicht allzu komplex ist.
Ja. Ja, also hier mit großer Aufruf, wenn ihr noch BTX-Inhalte habt, dann her damit. Und wie gesagt, da gibt es auch noch interessante Möglichkeiten, sich zu verwirklichen. Mhm. Und das Minitel ist aber doch auch irgendwie,
hängt
mit DTX zusammen, ne? Das ist doch auch irgendwie.
Ich weiß jetzt nicht. Also
X25 ist das auf jeden Fall.
Die Schnittstelle, also das, die Norm heißt ZEPT. ZEPT. Weiß ich nicht mehr, wie weiter. Irgendwas mit TCD 5-1 oder so.
Ja, da könnte ich mir vorstellen.
Ich habe die Spezifikationen noch mittlerweile alle, das ist nicht das Problem.
Da könnte ich mir vorstellen, dass man da eher noch was findet, weil das ja bis vor kurzem in Frankreich sogar noch in Gebrauch war.
Ja, ich weiß nicht halt, ob BTX nach dieser ZEPT-Norm funktioniert. Minitel meine ich natürlich. Also es gibt im Übrigen noch andere dieser Systeme. Also es gab noch Prestel und dann gab es in den USA noch eins, das hieß irgendwie ganz komisch, North American Standard für irgendeinen Scheiß. Vielleicht habe ich es auch hier, NAPLS oder so.
Stimmt, was war eigentlich, ich meine, wenn wir hier BTX hatten und die Franzosen Minitel, dann muss es doch was US-amerikanisches
geben. Also in den USA gab es auch was. Und ich meine, das hieß irgendwie North American irgendetwas. NAP irgendwie so. Das weiß ich nicht. Ich versuche es gerade zu finden auf meiner Webseite. Ist natürlich immer schwierig, das so hier aus der Lameng.
Also das müssen wir doch eigentlich nur mal gucken.
Googeln vielleicht.
Auf die Seite über Minitel. Da muss doch dann irgendwie so eine Kategorie sein.
Du sagst, diesem US-amerikanischen Zeug muss ich sehr lange suchen. Das ist.
Nee, Kommunikationstechnik, das ist ja echt.
Also man findet da wirklich, also man muss, ich habe wirklich Monate recherchiert bei diesem BTX-Zeug. Also da ist recht viel, da muss man recht lange suchen für. Weil auch nicht immer alles jetzt, wie gesagt, also bei den ZEPT-Normen, bei den ETSI-Normen muss man halt die Nummern kennen und so, wenn man die nicht kennt. Also wenn man nach ZEPT sucht, ja, ZEPT ist groß, ZEPT hat viel standardisiert. ZEPT TCD 6-1 war es, glaube ich.
Vielleicht weiß der Chat ja was. Nö.
Ja, ich habe es auf meiner Website auf jeden Fall irgendwo mal erwähnt. Ich weiß noch nicht mehr, wo.
Bonner Fiscalia sagt im Chat, BTX-Emulator portieren ist doch das Anti-Teilchen zum E-Mail ausdrucken und faxen. Das finde ich sehr passend.
Noch schlimmer, glaube ich.
Naja, das ist der Umgekehrte. Also die E-Mail-Ausdrucker beschäftigen sich ja nicht mit der Technik, aber um sowas zu portieren, musst du dich halt richtig reinknien.
Da muss man richtig ochsen, ja. Oder man baut sich einen PC-Emulator und emuliert dann so einen Teil von früher da drin. Ja, ich weiß, wo ich es finden könnte.
Naja, ist ja jetzt auch nicht so schlimm.
Genau, ich weiß, ich habe es gefunden. NAPLPS heißt das in den USA. Und das ist auch irgendwie, glaube ich, was anderes. Das hat
wie?
Auch NAPLPS. Und wenn man das auf Google-Bildersuche eingibt, da kriegt man auch sofort Bilder von Terminals und von Screenshots.
North American Presentation Level Protocol Syntax. Graphics Language. For use originally with the Videotext.
Ja, genau, Videotext-Systeme heißt
es. Ja, so heißt das. Videotext, also VTech hinten geschrieben. Ja. Videotext. Ja. Genau, da haben wir es doch.
Videotext. Ja, dieses NAPLS oder so. Oder wie das heißt.
Die Antwort auf,
Das hat auch, ich glaube, das konnte so, es war richtig grafikfähig, wie es aussieht. Naja, BTX konnte ja auch einiges an Grafik.
Ja.
Wenn man die Grafikzeichen sich schön vorgeladen hat, dann konnte man da auch Fotos mit darstellen. Mit den Grafikzeichen konnte man übrigens lustige Sachen machen. Da gab es so einen Hack mal. Da haben sie irgendwie geschrieben an den Datenschutzbeauftragten, irgendwie ist das, ob das so freundlich wäre. Liebe Datenschützer, sind so freundlich, uns ein Exemplar von ihrem Report oder von ihrem Bericht zu schicken. Ne? Und da haben sie dann halt bestimmte Zeichen in dem Text als Grafikzeichen gemacht, aber so, dass man es nicht sieht, ne? Dass sie normal aussehen. Und wenn man konnte die Grafikzeichen dann irgendwie nachträglich irgendwie neu definieren und das wurde dann auch in der Mail dann geändert, weil andere geladen waren und da haben sie dann irgendwie dann aus Datenschützer Dateischeißer gemacht und irgendwie aus 1 irgendwie 10.000 haben die da damit gezeigt, dass man nachträglich BTX-Nachrichten manipulieren kann. Das ist natürlich auch eine ziemliche Lücke, ne? Also wer will denn das schon, dass man bei so einem Messaging-Dienst nachträglich die Messages dann noch ändern kann.
Naja, das
ist auch nicht so gut.
Ja.
Hat dann auch die Rechtssicherheit bestimmt erschüttert.
Ja, das ist Probable Deniability. Ich meine, OTR-Verschlüsselung beruht genau auf dem System, dass man halt nachträglich den Schlüssel hat und die Nachrichten fälschen kann und dadurch kann ich immer sagen, das habe ich nie so geschrieben. Das ist lecker, ein bisschen süß. Ja. Gut, was haben wir noch auf unserer Liste? Muss mal gerade gucken, ins Pad, was übrigens auch öffentlich ist, für die, die es noch nicht wissen. piratenpad.de/p/l-k020 wir haben als nächstes hier Star Wars. Was war denn das nochmal? Star Wars?
Gab es als Spiel für ziemlich viele Plattformen.
Ja, genau, ich erinnere mich. Das habe ich mal, habe ich das gespielt?
Also ich habe das für meinen,
also
muss ich mich ja auch mal bedanken beim Tim Pritlaff, der hat mir nämlich ermöglicht, dass ich an so einen alten Xerox-Rechner gekommen bin. Auch so eine CPM-Kiste mit 8 Zoll Laufwerken.
8 Zoll Laufwerke, ja, genau. Ja,
das ist total geil. Der ist aber nicht im Museum, leider.
8 Zoll sind diese, ja, ganz, sind aber so Floppy-Disks.
Genau, das, ne? Sind 8 Zoll Floppy-Disks.
Das waren diese ganz großen Floppy-Disks.
Genau, ja, diese ganz fetten.
Und dann gab es ja 8 Zoll, dann 5, ein Viertel Zoll. Das, genau, waren diese, 3,5, die habe ich noch. Ich habe, ja, noch meine, ja, meine Magisterarbeit habe ich noch auf 5,25 Zoll, ja, Disketten.
Also das Ding ist halt, ich habe dann das Teil auch repariert, es war kaputt. Und dann habe ich auch irgendwie mal die Disketten mir angesehen und die Disketten, die auch gerade im Laufwerk stecken, aber auch eine Diskette, wo Star Wars drauf war. Habe ich auch erstmal Star Wars gezockt und so X-Wings abgeschossen und so und auch mit Klötzchen-Grafik und eigentlich total cool. Hat richtig Spaß gemacht. Dann hat das, hat aber irgendwann einen großen Knall gegeben und ist in der Floppy ein Kondensator hochgegangen. Aber nicht schlimm, das war bloß ein Netzfilter-Kondensator. Das war dann getauscht und ging es wieder.
Ja.
Hat nach Würstchen gerochen, aber. Das ist immer so ein Problem bei diesen alten Rechnern. Sie können dann ganz schnell mal mit einem lauten Knall und Rauchzeichen dann in Flammen aufgehen. Vor allem so diese alten Kondensatoren, so, das wird alles, das ist irgendwann gammelig. Das ist halt leider so. Irgendwann sind auch die Chips dann gammelig. Da ist letztens auch wieder einer kaputt gegangen. Das ist ein Computer.
Oh weh.
Wahrscheinlich
die
irgendwas.
Deutsche Wikipedia, wieder at its best. Ich gebe Floppy Disk ein, werde ich umgeleitet auf Diskette. Und dann, ja, sieht man natürlich erstmal eine Diskette oben.
Diese hart.
Die ist ja hart. Ich meine, das Besondere bei Floppy Disk ist eben das
Schlappscheiben.
Floppy, ja, ne? Schlappheben, genau.
Ja, und die sind übrigens gar nicht so empfindlich, wie mal gesagt
hat. Ja, ja.
Also, wird ja mal irgendwie, denen wird ja mal irgendwie gesagt, dass man irgendwie, dass die mehr weggeschmissen worden als alles andere, aber die sind eigentlich extrem robust. Also auch diese 5¼-Zoll-Dinger, also die sind eigentlich unkaputtbar. Wenn man die ordentlich behandelt, dann halten die auch ewig.
Ja, wie gesagt, ich habe noch welche im Schrank.
Ja, ich habe auch ganz viele noch und die funktionieren alle noch.
Ich
weiß
nur nicht, wo ich die auslesen kann, aber du hast da wahrscheinlich Möglichkeiten.
Ja, auslesen ist in der Tat so ein Problem manchmal. Also für CPM gibt es da einige Tools, aber naja, ich hoffe einfach, dass meine zig Backups an Floppy, die ich habe, dass die einfach durchhalten.
Ja.
Man müsste eigentlich sich mal Folgendes machen, man müsste eigentlich mal das Diskettenlaufwerk simulieren können. Und zwar so, dass es sich wirklich verhält wie ein echtes Laufwerk. Nicht, dass es irgendwie nur eine Simulation ist, die für ein paar Computer geht, weil die sich irgendwie gerade so verhält, wie die Rechner es erwarten, sondern die wirklich akkuraten Diskettenlaufwerke simuliert. Also wo wirklich, also eine richtige Simulation, nicht so was halt nur bei manchen Rechnern geht.
Na, für 3¼-Zoll Disketten, also für die echten Disketten, habe ich ja noch ein Laufwerk irgendwo im Schrank.
Ja,
das könnte ich wahrscheinlich aktivieren.
Ja.
Ob das dann auch funktioniert, weiß man auch nicht. Das sind ja auch mechanische Teile, die dann vielleicht...
Ach, die funktionieren noch. Also da ist mir jetzt also irgendwie, das soll daran kaputt gehen. Also verharzen tun die nicht. Also es ist noch nie vorgekommen, dass irgendwie so ein Laufwerk verharzt war.
Ja, ja. Also da könnte ich noch an meine Daten rankommen. Also wie gesagt, ich habe den Schrank noch voll. Wenn ich mal richtig reich bin,
kommt drauf an, was für ein Computer die Daten draufgeschrieben hat. Also die CPM-Daten kann man alle lesen, recht gut.
Ich hatte früher so einen PC mit OS halbe, ne?
Ja, das müsste gehen, das ist kein Problem. Aber zum Beispiel so die Disketten vom Mac oder vom Commodore, zum Beispiel Commodore, da geht das nur mit Commodore-Laufwerk und bei Mac geht's gar nicht, außer mit einem anderen Mac. Das ist auch ein Problem. Das war auch bei mir lange Zeit ein Problem bei dem Mac Plus. Also bis ich dann mal ein 2CI geschenkt bekommen habe und da konnte ich dann
ganz... Das ist ein 2CI.
Das ist auch ein Mac, also das ist einer etwas modernerer. Da läuft sogar Netscape drauf und wenn da Netscape draufläuft, kann ich auf meinem Rechner zu Hause einen Webserver laufen lassen und dann kann ich damit die Dinge auf den, also irgendwelche Software auf den 2CI runterladen, von dort aus dann auf den Mac Plus konvertieren, wenn ich will.
Ja. Ja. Na, ich bin ja erst sehr spät zum Mac gekommen, im Grunde aus Selbstschutz. Ich vorher immer so viel gebastelt habe und dann wollte ich ein System, an dem ich nicht viel basteln kann und es sollte auch nicht Windows sein.
Ja, für Büros und, sind die eigentlich ideal, die Macs. Ich empfehle das halt auch mal Leuten, die einfach nur fürs Büro einen Computer haben, der funktionieren soll. Allerdings, wenn man so also viel mit Mikrocontrollern und viel bastelt und so und das auch noch beruflich machen muss, dann ist ein Mac eigentlich ziemlich das Falscheste, wofür man sich entscheiden kann. Das bringt dann nichts. Habe ich auch schon überlegt, ob ich mir sowas zulegen soll, aber ich habe ja auch teilweise selbst gebastelte Ultra-Bay-Hardware. Ne? Wie soll ich denn die dann in meinen Mac einbauen? Muss ich den aufmachen, das CD-Laufwerk ausbauen? Und dann durch diesen Schlitz da oder wie ich ihn denn überhaupt aufkriege?
Ja, ja. Ja, ja, nee, das ist, ja. Ja, gut. Aber wie gesagt, das, ich habe kistenweise CDs noch vom
Disks.
Ja. CDs habe ich auch noch. CDs, das habe ich hier auch schon mal erzählt. Das ist ganz schlimm. Die halten noch ewig. Ja, naja, die halten auch nicht so lange, nee, zum Glück.
Gebrannte nicht, ne?
Naja, ich habe gebrannte CDs noch. Wir hatten früher immer, als ich noch Assistent war, da fiel mir die Aufgabe zu, da Backups zu machen. Mit dem AIX-Computer, dann haben wir Backups mit CDs gemacht.
Ja, Hirn das habe ich früher auch mal gemacht.
Hirn verbrannt.
Das ist doch so umweltschonend.
Ja, und ich habe diese ganzen, dann hieß es ja, wir brauchen einen Offsite-Rekord. Also irgendjemand Vertrauenswürdiges muss die mit nach Hause nehmen. Gut, habe ich die nach Hause genommen, so eine Kiste getan und natürlich vergessen. Ich heute noch, die muss ich mal alle schreddern.
Genau,
ich
meine, schredder das mal.
Das war, ich weiß ja auch nicht, was drauf ist. Stell dir mal vor, da hat irgendjemand illegale Sachen drauf.
Also ich habe meine CDs...
Untergeladene Kinofilme oder so.
Ach, das ging damals doch noch gar nicht.
Nee, ging damals nicht.
Ja, das, ich habe auch so CDs, wenn ich die loswerden wollte, habe ich die in die Mikrowelle gelegt.
Ja, das ist ganz spektakulär, aber das ist verrauchte Mikrowelle.
Da kann man da nicht mehr kochen.
Das genau, ich will ja wieder kochen. Du hast das bestimmt bei deiner Mutter gemacht.
Nee, ich hatte extra eine Mikrowelle dafür, aber die habe ich jetzt mittlerweile auch entsorgt. Also das, ich muss ja auch irgendwann ausziehen. Das steht ja jetzt bald bevor.
Stimmt, weil du ja bald 30 wirst.
Bin ich da ein bisschen auch am Aussortieren.
Das ist eigentlich tragisch.
Wieso tragisch?
Naja, weil du dein ganzes Computermuseum ja hast.
Ja,
dann
aber...
Dann müsstest du ja erst viel Geld verdienen, ein großes Haus in Berliner Speckgürtel haben, damit du dein Computermuseum wieder
unterbringen kannst. Also ich bin ja jetzt kein... Ich sehe mich ja nicht als Museumswärter, sondern...
Ach so.
Also ich sag mal so, ich habe kein Problem, Rechner mal abzugeben. Das ist gar kein Problem, weil für mich...
Die will doch vielleicht will
keiner. Es gibt aber Leute, die wollen.
Doch, es gibt Leute.
Ich finde das auch, ich meine, irgendwann ist halt ein Spielzeug langweilig. Das ist auch als Kind so gewesen. Das Spielzeug irgendwann langweilig. Dann muss man halt anderen Kindern das Spielzeug halt vermachen. Dann spielen die damit und dann wird denen das irgendwann langweilig und geben die das wieder weiter. Also man kann das auch so sehen. Also ich habe so ein paar Computer, an denen hänge ich. Die behalte ich auch. Aber zum Beispiel habe ich jetzt diesen ollen P5020 von Philips. Da habe ich mal auf eBay die Boot-Disketten gefunden, die CBM-Disketten. Da hat der Verkäufer die verpeilt. Da war ich echt sauer und naja gut, jetzt habe ich irgendwie auch keinen Bock mehr, wieder 1000 Jahre auf Boot-Disketten zu warten. Sowas kopiert einem ja auch keiner irgendwie, kann die Leute ja noch so beknien.
Hat jemand im Chat da was?
Ja, wäre super, wenn jemand da Boot-Disketten
also hat,
könnte ich das endlich mal benutzen.
Ich hatte noch mal lange Zeit nach meiner Tätigkeit an diesem Institut, von dem ich schon sprach, also medizinische Dokumentation, die hatten natürlich auch viele alte Computer dann da stehen, unter anderem so ein Computer, der hieß Victor, ich weiß gar nicht.
Ach ja, die Firma Victor, ja,
genau.
Das sagt mir was.
Und dann wohnte ich schon in Berlin, das muss also Ende der 90er sein, also ich habe ja da ja 88 aufgehört, also schon 10 Jahre, nachdem ich da tätig war, dann haben die mich irgendwie angerufen oder irgendwie mal meine Kontaktdaten herausgefunden oder per E-Mail, ich weiß gar nicht mehr, dann haben wir telefoniert, wie gesagt, ja, sie hätten ja noch so ein paar alte Computer und ob ich nochmal irgendwann in Osnabrück sei und dann könnte ich dir vielleicht was mitnehmen, denn da gibt es in Berlin einen Interessenten für diese alten Computer. Und tatsächlich habe ich mitgenommen und habe das dann irgendwem übergeben in Berlin. Du warst das, glaube ich, nicht.
Nee, ich war es nicht. Aber so ähnlich muss es beim Xerox auch gewesen sein. Ich habe den dann in Berlin abgeholt bei der Firma, die ihn ausgesondert hatte und ja... Das ist schon war ein schönes Gerät. Also es wäre echt schade gewesen, wenn die es weggeschmissen hätten. Habe ich echt Glück gehabt. Das behalte ich auch erstmal eine Weile. Vor allem irgendwann kann man vielleicht die 8 Zoll Floppies auch mal in einen anderen Computer adaptieren. Ich habe ja noch so eine Re-CPU 280. Das kennt keiner. Das ist von einem Ingenieur aus Siegen gebaut worden. Das ist ein Rechner, der gab es irgendwie, glaube ich, nur 200 Mal, wenn es hochkommt. Ich weiß nicht, wie viele sie gebaut haben, aber das ist schon auch ein interessanter Rechner. Ist auch nur eine Platine groß bei mir. Es gibt ein paar Erweiterungskarten, die habe ich alle nicht, aber ich habe halt diese Platine.
Wir schreiben doch hier in unsere Liste. Wie heißt der?
Der Ingenieur heißt Tilman Reh.
Wie der Hirsch?
Reh wie das Reh und Tilman wie Tilman, Mann des Volkes heißt das, glaube ich. Aber bitte den nicht nerven nach Platinen. Der hat da, glaube ich,
und der Computer
auch genug von. Der Computer heißt Re-CPU 280 und da ist ein Z280 drin. Kein Z180, kein Z80, sondern Z280. Eine CPU, die es ganz kurz mal von Zilog gab. gibt es jetzt nicht mehr. Gibt nur noch den Z180. Also es ist schon irgendwie ein spannendes Gerät. Vor allem hat er so einen schönen Formatmanager gestrickt, wo man halt eben Format festlegen konnte für ein Laufwerk. Und dann benimmt sich das Laufwerk wie das Laufwerk von dem Computer, wo man die Disketten gerade konvertieren will. Kann man quasi die unterschiedlichsten Formate halt sozusagen mounten, wenn man so will.
Mhm. Gibt's gar nicht. Re-CPU 280.
Re-CPU 280 gibt es nicht mehr.
Zilog C zwar. Ah, Tillmann habe ich natürlich falsch geschrieben. Mhm. Nicht klar.
Ja, also es ist auch ein genialer.
Mit einem
sehr guter Ingenieur, muss ich sagen. Also das ist auch einer meiner Vorbilder.
Mhm.
Wird er jetzt wahrscheinlich nicht hören. Weil der ist wahrscheinlich auch schon nicht mehr die Generation für Podcasts. Podcast
hat er wahrscheinlich nicht. Nee. Das sieht alles etwas älter aus, ja. Mhm. 1987.
Ja, da ist auch das Z-Fest dann draus entstanden.
Nee, kommt das her.
Das war ja, das User-Treffen von diesem Rechner, glaube ich, war das Z-Fest am Anfang. Genau.
Na, das ist ja eine super Überleitung.
Das Z-Fest gibt es mittlerweile auch nicht mehr so richtig.
Ich wollte nämlich gerade aus Z-Fest kommen.
Genau, was Z-Fest, ist das Z-Fest? Z-Fest.de müsste das sein. Z-Fest.de, genau, das stimmt auch. Da gibt es halt immer diese Nachlese von den vergangenen Festen. Kann man immer lesen, was auf den vergangenen Festen passiert ist. Und das fand ich früher so im Jahr 2002 so. Ich glaube, da war ich das erste Mal. Und Z-Fest ist sehr spannend. Es ist schade, dass es das jetzt nicht mehr gibt. Also ist ja jetzt keins angekündigt worden und der Termin wäre ja bald, also wird es das wohl diesmal nicht geben. Müsste halt jemand adoptieren. Also ich habe keine Zeit, das in Berlin zu veranstalten. Weiß ich nicht. Also wer,
2011, also, das letzte Jahr.
Also es ist interessanterweise so, es gibt eigentlich nur recht wenig von diesen Retro-Computing-Szenen. Das machen recht wenige Leute. Also ich habe da auch mal Schwierigkeiten, Spielkameraden zu finden.
Spielekameraden. Ja. Das klingt jetzt ein bisschen.
Das klingt ein bisschen kindisch, was?
Ja.
Nee, aber es ist ja eigentlich auch kindisch. Ich meine, man macht ja da nichts.
Ja.
Man spielt ja auch, ne? Das ist ja nichts anderes als rumspielen mit den alten Kisten. Sinnvolles macht man da ja eigentlich nicht.
Ja. Ja. Naja, gut. Lernen.
Ja, also schon so, ja, man lernt, man kann ein bisschen Reverse Engineering Skills trainieren.
Ja. Also, Z-Fest, weil es hier nochmal gefragt wird, von Surprise. Das Z-Fest ist so ein Treffen von Retro-Computern.
Genau, da treffen sich also
das ist eher so Retro-Computerern. So.
Ja, das ist halt, also man kann sowas vergleichen mit diesen Oldie-Treffen. Es gibt auch diese Leute, die sich mit alten Autos und so treffen. So ist das im Grunde nur für Computer. Und im Z-Fest, das heißt ja Z-Fest wegen Zilog, das sind halt eher alte Computer.
Ich habe jetzt Computer-Oldies geschrieben.
Ja, Z80-Computer, deswegen Z-Fest, genau. So rum ist es richtig.
Z80-Computer, ja, genau. Das hatte ich ja auch mal. Also nicht ich, sondern in unserer
Computer-AG. Ja, Z80 war sehr weit verbreitet. Also wirklich, und dieses CPM auch. Und das CPM wäre auch fast irgendwie auf dem IBM-PC gekommen.
Ja, ja.
Also auf X6 gab ja auch das 7. CPM X86, aber das Ding ist, an dem Tag, wo die Microsoft-Typis mit Gary Clidell das vertragliche regeln wollten, war nicht da.
Mhm.
Der war mit seinem Privatjet, weil es schönes Wetter war, irgendwie rausfliegen. Das heißt Jet, das war ja bloß ein Kleinflugzeug. Ne?
Wie heißt der?
Gary Clidell oder so.
Gary?
Ah, wo war schon mal dein Thema Tets und so, ne? Es gibt eine Webseite, die heißt gabi.de, gaby.de. Die hat auch ganz viel mit diesem CPM mal recherchiert und so und auf ihrer Webseite zusammengestellt und da steht auch diese ganze Geschichte, wie die CPM-Story irgendwo.
Ja, aber ich hätte gerne gewusst, ich will den Menschen auch gerne verlinken.
Ja, ja, dann guck ich mal, wie man schreibt, Gary. Das ist alles so lange her, ich bin auch nicht mehr genau, aber die Google Rechtschreibkorrektur macht es schon. Also musst einfach Gary mit Y am Ende und Clidell mit 2 L. Das war halt auch so ein Nerd, ne? Da war halt auch jemand irgendwie, der. Also die Firma ist Digital Research, die der gehabt hat, und das ist auch so jemand,
der. Clidell mit C am Anfang oder mit?
Nee, mit K. K-I. Ach, Kildall. K-I-L-D-A-L-L. deswegen findest du das nicht. Ja, der hat halt auch so, war auch so ein Nerd und war wohl auch nicht irgendwie Großgeschäftsmann. Aha. Wollte nicht irgendwie alles gleich zu Kohle machen. Ach, der ist schon tot. Oh. Ja, der ist schon lange tot.
Naja, also so alt ist er nicht geworden.
Ja. Ja, und da gibt es halt irgendwie so diese Legende, ne, dass angeblich das CPM, er hat das wohl irgendwie auf einem Großrechner geschrieben, kompiliert und irgendwie beim ersten Test soll das gleich durchgebootet sein, so. Was ich irgendwie nicht glaube, ich meine, man weiß jetzt ja selber von seinen eigenen Controller-Experimenten und so, dass das dann meistens am Anfang genau nicht klappt. Also ich glaube, dass es ein bisschen verzerrt ist und dass es eben wohl sehr gut funktioniert hat am Anfang schon und nicht gleich auf Anhieb, sondern sehr gut. Also die ersten Serien an Experimenten versuchen werden wahrscheinlich sehr gut funktioniert haben.
Mhm.
So. Ja, die Programmiersprache, in das geschrieben ist, hieß, glaube ich, PLM.
Mhm. Naja, das war, glaube ich, was für Mainframes.
Ja. Muss es dann aber auch einen Z80-Compiler dafür gegeben haben. Mhm. Ja, und das Besondere am CPM war ja, dass es halt ein Betriebssystem war, was, wenn man das bei Digital Research gekauft hat, also es war nicht so, dass wie später mit Windows oder so oder DOS, dass man das irgendwie im Laden kaufen konnte und es lief dann einfach auf dem Rechner drauf. Man hat das nicht gleich und man hat es installiert, sondern dass es so gewesen hat, die Firma, die den Computer gebaut hat, hat das gekauft und hat alles bekommen, außer das BIOS. Und das BIOS ist hier nicht irgendwie ein Boot-ROM, also das kann man wahrscheinlich auch in einem ROM ablegen, aber das BIOS vom CPM ist auf der Diskette drauf und das ist der Teil vom CPM, der quasi auf den Rechner die Hardware-Abstraktion macht, also der im Grunde der Treiber. Und das ist im Grunde so dieses Konzept vom BIOS, dass man halt ein Betriebssystem hat, das zwar auf allen Rechnern gleich ist, also gleiche ABI und so, ne? Und dann halt eben das BIOS halt Rechner individuell, das dann halt auf die Hardware anpasst. Aber es ist halt nicht so zu verstehen wie in einem BIOS bei einem PC, wo das in einem ROM ist und so ein Flash-ROM ist, sondern es ist halt das BIOS auf der Diskette und die Einstellungen von dem BIOS sind auch manchmal auf der Diskette, wenn man denn überhaupt Einstellungen machen konnte. Und das wird dann halt immer, es sind halt irgendwie zwei Sektoren, die sind dann halt für dieses BIOS reserviert und das macht man halt auf jede Diskette drauf. Dann ist jede Diskette auch immer automatisch eine Boot-Diskette und CPM bootet halt rasend schnell, also man kann damit Disketten wirklich sehr komfortabel arbeiten. Also zwei Diskettenlaufwerke ist kein Problem, damit komfortabel zu arbeiten. Es ist total super und ich bin auch eigentlich ganz froh, dass ich keine Rechner habe, die Festplatten haben, weil die Festplatten, die wären jetzt garantiert problematisch. So ein Floppy-Laufwerk kann man immer austauschen, findet man immer Ersatz. Aber bei so einer Winchester-Platte, no chance, das ist dann richtig problematisch.
Mhm. Ja. Und dieses Set von der Z80 steht für Zilog.
Das ist ja die Firma Zilog.
Oder Zilog oder
wie. Ja, das ist irgendwie eine 4 MHz CPU. Also in den DDR gab es das auch, da hieß es U880. Was ich mal irgendwann mal immer schon mal machen wollte, ist mal ein Z80 und U880 entkapseln. Da haben wir ja mittlerweile Verfahren. Ich arbeite auch in einer Firma, die sowas macht und ja, das einfach mal unter Mikroskop vergleichen. Also ich habe mittlerweile auch für mich selber zu Hause Mikroskope, die sowas können und fotografieren können und stitchen können. Müsste man mal machen. Das wäre dann noch ein quasi neuer Zweig von Retro-Computing, sich mal die Chips anzusehen. Was, ja, und gerade bei dieser DDR-Geschichte, wo halt immer irgendwie na, Dinge nachgebaut worden ist, musste man sich mal angucken, wie sieht denn Original, so also quasi Original und Fälschung nebeneinander halt. Da gibt es ja immer diese Ratebilder, ne? Mal schauen.
Naja. Wobei ich da nicht so genau weiß, wie das abgelaufen ist mit den Fälschungen.
Also ich habe
irgendwie... Die haben wahrscheinlich...
Ich meine, ich kenne es ja auch nicht, man kann ja nur spekulieren, aber ich glaube ehrlich gesagt kaum, dass sie die Maske, dass sie das abpoliert haben und dann abfotografiert haben, sondern da wird irgendein Spion, das schon irgendwie die Masken geklaut haben bei Zilog. Dann haben die einfach irgendwie Robotron da eingeschrieben, wo Zilog ist, dann haben sie es in ihre Fab getan und dann produziert, fertig, aus. Ich glaube nicht, dass die da so einen Riesenaufwand betrieben
haben. Ja.
Aber es wird sowas tatsächlich gemacht. Es wurden Platinen abgestiftet, es wurden auch Chips abgestiftet. Also gemacht wurde sowas. Mhm. Also es gibt auch bei den Wechsen irgendwie so einen Aufdruck. Was ist ein Aufdruck? Auf der CPU, was ein Spruch. Und ich weiß nicht, wie der ging. Irgendwie Steal the very best kommt da vor. Gucken, fragen wir mal Google. Dann finden wir das. Aber das gab es. Genau, hier ist es. Da haben sie auf Russisch auf die CPUs geschrieben und das steht drauf: Vex, when you care enough to steal the very best. Ja? Und ja, dann gleich in der Sprache vom Kunden aufgeschrieben, nämlich in Russisch, weil sie genau wussten, dass die Russen da das nachbauen. Mhm. 16-Bit-Rechner waren ja auch reglementiert durch dieses Qualcomm. Mhm. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema.
Wo ich mir gut vorstellen kann, dass die westlichen Firmen das auch da gleich einfach hinverkauft haben, weil sie wussten, da kann man sowieso nicht, das ist sowieso kein Markt in Osteuropa, in der Sowjetunion.
War es ihnen auch egal, sie haben es einfach nicht geschützt. Ich glaube nicht, dass sie ihnen das einfach so gegeben haben. Ich glaube, denen war es einfach...
Wo wir schon bei der Osttechnik sind, da gibt es ja auch.
Spannendes Thema.
Ja, da gibt es ja auch erstmal schon mal so Treffen, ne?
Ja, da gibt es diesen KC-Club, aber der ist dummerweise auch relativ weit weg von Berlin. Mhm. Aber den gibt es noch.
Da müsste man mal gucken.
Der KC ist übrigens zumindest die erste Version nicht von Robotron. Der ist von VEB Mikroelektronik Wilhelm Pieck oder Wilhelm Pieck VEB Mikroelektronik, jedenfalls nicht von Robotron. Ich glaube, die letzten paar Versionen waren nur von Robotron. Und Robotron ist halt auch extrem cool. Also die Rechner in der DDR, also ich habe so einen Robotron-Computer zu Hause, das ist natürlich auch kaputt, hat natürlich den geplatzten Zeilen drauf, ist ja klar. Bei den DDR-Robotron-Dingern platzen immer die Zeilen drauf.
Warum sind die so anfällig?
Das liegt einfach an der Machart. Das ist einfach irgendwie ein Epoxy-Verguss und diese Vergussmasse, die geht halt kaputt durch Alterungsprozesse. Das ist ein Riesenproblem bei diesen Rechnern. Aber wenn man sich den Rechner ansieht, es ist eine super Workstation. Es ist wirklich ein sehr gutes Gerät. Allerdings, wenn dann irgendwann die Augen am Typenschild vorbeikommen, man sieht, dass das irgendwie von, weiß ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, 1982 oder so ist, ne? Dann erkennt man schon die Technologie-Rückstandslücke, ne? Also man denkt dann erst irgendwie, es sieht irgendwie aus wie ein Rechner so aus Ende 70er, so. Also Mitte, Ende 70er, so ein paar Jahre vorher halt. Ich weiß nicht, wie groß die Lücke jetzt war, diese Technologielücke. Aber man sieht halt deutlich diesen Rückstand. Mhm. Das ist dann auch eine sehr interessante Erfahrung, die man da machen kann. Also, dass man das im Grunde mal sieht, wie hat das ausgesehen, so ein Ostcomputer. Die Computer, von denen ich rede, das war so ein 5120 oder so. Muss mal gucken, ob ich das jetzt auch richtig gesagt habe. 5120 war richtig. Das ist ein sogenannter Bürocomputer in der DDR gewesen. Und das ist natürlich auch wieder vom Feinsten gewesen. Schweineteuer, wenig Stückzahlen. Ist halt nur für die Industrie gebaut worden. Also für die Leute, die es wirklich brauchten. Also es war kein Consumer-Produkt. Ne? Also diese KC-Dinger, das waren die Consumer-Produkte und die. Naja, also ich hatte mal so einen, ich habe sowas auch mal das Vergnügen gehabt, so ein Ding zu reparieren. Ewig nach dem Fehler gesucht. Was war es am Ende? Das waren die ROMs, die vergammelt waren. Ne? Die EEPROMs, die vergammeln nämlich irgendwann. Deswegen muss man immer schön Backups machen. Mhm. Ja, also die Daten. Das sind ja Ladungen, die da also von Ladungen da durchgetunnelt gespeichert werden. Und das ist natürlich flüchtig irgendwann. Ja, das war halt kaputt, dann ging er wieder. Aber irgendwie habe ich da auch keinen Spaß mit gehabt. Also der war auch halt auch von der Macher ziemlich billig. Also die Tastatur vom KC, die ist auch richtig scheiße eigentlich. Also das ist eigentlich das Erste, was man machen will, sich eine ordentliche Tastatur bauen. Aber ansonsten eigentlich ein ganz netter Rechner. Es gibt Leute, die haben viel Spaß damit. Es gibt auch einen GIDE-Treiber dafür. Also das GIDE ist auch von Thielmann Reh. Das ist ein IDE-Controller für Z80-Computer. Wird so huckepack an dem. Also es ist halt so, man steckt die CPU in den GIDE-Controller und dann den GIDE-Controller-Stecker, das ist so wie dieser DIL-Stecker, wie diese DIL-Fassung. Steckt man dann.
Was ist denn eine DIL-Fassung?
DIL ist halt dieses 40-Pin-Gehäuse von den Z80-CPUs. Das ist DIL, nennt man das im Allgemeinen. Das ist so ein Gehäusebauform.
DIL, wie schreibt man das?
DIL. Oder PDIP oder sowas. Ist ja auch egal, das ist jedenfalls das Gehäuse, das passt genau in diesen Sockel rein. Das heißt Sockelfassung. Sockel sagt man ja nicht. Sockel ist falsch. So, und dann ist es auf die Weise an den Z80-Bus angeschlossen. Dann hat man halt, da drin sind irgendwie zwei GALs oder so, die dann eben das Interface zu der EDE-Platte herstellen. Und dann hat man im Grunde eine IDE-Festplatte an seinem CPM-Rechner. Da muss man aber das BIOS anpassen. Und wenn man den BIOS-Quelltext nicht hat von seinem Rechner, zwar bei meinen Rechnern ist das überall der Fall, ich habe die BIOS-Quelltexte nicht, kann man auch das BIOS nicht neu übersetzen, das CPM nicht neu bauen. Mhm. Dann hat man ein Problem. Dann kann man eigentlich nur hier von Hexraster oder IDA Pro nehmen, kann das reverse-engineeren, viel Zeit reinstecken.
Ja.
Es gibt Leute, die machen sowas.
Ja, klar.
Ich habe da keine Lust zu.
Ja. Ja.
Oder gut. Man nimmt sich halt einen Computer, wo es das schon gibt, für also zum Beispiel CPC, da gibt es das Symbiface, hat der Matthias Hüsch mal gemacht. Das ist auch ein sehr begabter Ingenieur.
Ich habe den Namen nicht verstanden.
Matthias Hüsch heißt er. Also ich habe leider lange.
Matthias Fisch.
Matthias Hüsch, H-U-S, ja.
H-U-S, ja.
Ja, der hat auch einen Rechner mal selber gebaut und das habe ich damals auch sehr bewundert. Aber im Moment leider kein Kontakt mehr zu ihm. Wenn er mich jetzt hört, dann kann sich ja überlegen, ob man mal eine Mail schreibt. Ich habe jetzt genug Mails geschrieben. Dann reicht es. ngsystems.z80.de, aber da gibt es noch eine bessere Seite. Da gibt es nämlich noch einen Blog von ihm, wo er auch immer ein bisschen mal bloggt. Jedenfalls, der hat dieses Symbiface gebaut. Da gibt es nämlich für den CPC nämlich das Betriebssystem, das ist das sogenannte SymbOS. Und dieses SymbOS, das ist so ein, da haben sich Leute einen Spaß gemacht und mal geguckt, ob man für den Schneider CPC, der auch ein Z80-Rechner ist, so ein Multitasking-Betriebssystem machen kann, was so eine ähnliche Oberfläche hat wie Windows. Und das hat geklappt. Das ist einfach total genial. Und wenn man das Symbiface hat und das da anschließt, dann hat man halt noch eine Festplatte und ich glaube mehr RAM sogar noch und noch eine ROM-Box. Und in die ROM-Box kann man halt sich so Images von so Spiele-Cartridges reinladen. Und die dann benutzen, als wäre es diese so eine Steckkarte, die man hinten am CPC hat. Also das CPC ist das schon auch ziemlich gut durchgehacktes System, ne, wo man viel Spaß mit haben kann. Habe ich halt auch einen. Habe ich auch viel Spaß mit gehabt.
Diese Seiten von den Retro-Computern, auch deine, die sehen auch manchmal wirklich retro aus.
Ja, also dieses Kettenschlitz ist auch uralt, das ist am Anfang der Nullerjahre, also so, ne? Total blauäugig, so, ja, muss unbedingt eine Webseite haben, so Internet.com-Blase, ne, Zugzwang. Und wenn man eine Webseite hat, wird man ja sowieso reich. Ja, und ja. HTML-Handbuch besorgt von einem Kollegen, HTML gelernt und los ging's. Also am Anfang erstmal mit Frontpage, dann gemerkt, dass das nicht so richtig funktioniert. Und dann halt mit HTML, ne, selber eine Webseite gecodet.
Ja.
Und natürlich hat man sich dann auch immer für den besten Webdesigner der Welt gehalten. Man war ja dann plötzlich Webdesigner und total cool. Und naja, also ich habe dann auch später PHP programmiert. Mittlerweile will ich nichts mehr damit zu tun haben. Das ist alles irgendwie, ich weiß nicht. Ich bin kein Webdesigner. Mir macht das keinen Spaß mehr. Ich weiß auch nicht, wieso.
Naja,
da irgendwie genug davon jetzt.
Naja. So, ich habe gerade mal herausgefunden, was ein Kombinat ist. Ich poste es auch mal in unsere.
Aha.
Das sind nämlich alles
Kombinate. Ja, da gibt es noch zu den Robotron-Sachen gibt es eine Seite, eine coole, die heißt robotrontechnik.de.
Robotron mit Bindestrich?
Technik? Nein, klein und zusammen, wie man es spricht. Kann die auch mal ins Pad posten.
Ich bin gerade schon dabei.
Bist du schon dabei, ja. Sehr gut. Ja, und da hat, also bei Robotron-Technik, da hat jemand wirklich mal auch krass wieder Forschung betrieben. Ne, also es grenzt schon wirklich an fast eine Wissenschaft wieder, wie der da sich, welcher Hingabe, der das alles analysiert hat und versucht hat, Rechner zu werden. Das ist jemand, der ist sogar so weit gegangen, der ist durch die Landen gestrichen, hat alte Fabrikgebäude angeschaut und guckt, ob da Großrechner drinstehen. Hat auch welche gefunden und abgebaut und in Museen gebracht. Also das ist wirklich jemand, der hat echt viel geforscht auf dem Bereich. Und auf der Webseite kann man echt viel sehen. Diese ganzen, auch so Sachen wie Fahrkartenautomaten, so alles wirklich. Also die ganze Robotron-Geschichte fast mal aufgearbeitet. Also,
ja, das klingt spannend.
Ne? Und Robotron ist halt auch so, wieder so ein eigenes Universum. Ne? Also das geht sogar so weit, die bis eigene Stecker. Ne? Also da war ja wirklich alles anders in der DDR. Ne? Also ich habe auch so Stecker einen zu Hause und der sieht, also so ein Stecker kann man heute nicht kaufen. Also gibt's nicht. Also diese Stecksysteme waren wieder was völlig Eigenes und also wieder eine komplett eigene Welt, in der man sich wieder bewegen kann. Also es ist halt auch so, wirklich so, bei vielen Dingen, da öffnet sich dann wirklich wieder das Tor zu einer anderen Welt und man kann darin rumlaufen.
Ja, aber das ist ja in vielen Wissensbereichen
so. Ja, das ist eigentlich immer so. Ich meine, wenn man so, als Hacker ist man ja sowieso immer, hat man ja immer diesen Drang, irgendwie Dinge herauszufinden. Das ist bei allen Sachen so, natürlich.
Ja, ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel anfängst, sagen wir mal, dich für den russischen Roman zu interessieren, öffnet sich auch eine ganz neue Welt.
Ja, glaube ich.
Na? Also ist halt...
Ja. Ja, und was auch faszinierend ist bei alten Rechnern, früher waren halt, war das auch alles sehr vielseitig, ne? Das war eine bunte Welt, die voller Inkompatibilitäten, wo nichts zum anderen gepasst hat. Heute hat man halt die PCs, die sind halt alle gleich, nach der gleichen Spezifikation gebaut und es ist im Grunde langweilig.
Ja,
aber es muss so sein, damit es ein sinnvoll anzuwendendes Werkzeug ist. Wenn das heute immer noch so wäre, dann würden wir uns, glaube ich, ganz schön umgucken.
Ja, ja, wir kommen jetzt in den Bereich Nostalgie, genau. Mhm. Rückkehr, obwohl natürlich Rückkehr in die Vergangenheit nicht so geht, außer mit Zeitmaschinen.
Nee.
Aber die funktionieren ja meistens nur vorwärts aus bestimmten Gründen. Also in die Zukunft kommt man immer, aber nicht in die Vergangenheit.
Nee.
Ja, gut, also jetzt haben wir noch, ich habe auf der Liste noch weitere Veranstaltungen, Vintage Computer Festival, was
gibt's
ist das? Was ist
denn noch?
Ja, weiß ich nicht. Also habe ich hier in der Liste. Ich weiß nicht, wer die, ich habe das da
reingeschrieben. Also das VCFE, da wollte ich auch immer mal hin, aber ich glaube fast, dass das nicht mehr gibt. War jedenfalls mein Eindruck. Wenn wir ja mal ad hoc recherchieren. Verein für Existenzsicherung, da habe ich mich vertippt. So.
Vintage Computer Festival.
Ja, 13. Ich VFE geschrieben. Ja.
13. Ausgabe.
Ja. Most Recent Changes, VCFE 13 Release am 12.
Ja, im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, das ist erst ein paar Monate her.
Ja.
Kurz vorm Kongress.
Es gibt das, glaube ich, auch weltweit. Also wir sind ja jetzt hier bei VCFE Europe.
Ach so. Das ist aber, das VCFE.org ist auch in München, also von daher ist es...
Ja, also das ist halt auch eine sehr große Veranstaltung gewesen. Ja, gut, wie es aussieht, gibt es sie wohl noch. Ist auch wichtig, weil ich brauche jetzt eine Setfest-Alternative. Ein Setfest.
Naja, es gibt doch auf jeden Fall Leute, die das interessiert. Da muss es doch auch...
Ja. Das ist immer so ein bisschen Problem, glaube ich, die Leute zusammenzubringen. Also hier in Berlin zum Beispiel ist einer, der hat eine PDP-8 restauriert. Ne?
Oh Gott.
Das ist einer, der hieß ja nochmal pdp8.de oder so.
So noch kurz.
Und das Ding habe ich auch versucht, Kontakt aufzubauen, aber der hat auch irgendwie keinen Bock zu kommunizieren.
Naja, wenn man mit sowas beschäftigt ist, dann ist dann hat man vielleicht nicht mehr unbedingt Zeit für was anderes. Das ist doch klar.
Ja. Aber es ist halt auch immer so, wenn man sich mit einer Sache beschäftigt, ne? Also ich beschäftige mich mit Z80 und der Kollege von mir mit Commodore, dann denke ich mir auch immer, ja toll. Das ist dann auch immer ein Problem, wenn das dann ein anderer Rechner ist, dann ist das auch wieder eine andere Welt und ne? Manchmal ist es schwierig. Aber eigentlich, letztendlich ist es ja auch nur normales Basteln und rumprobieren und naja. Das ist ja auch nicht mein einziges Hobby. Ich habe ja viele andere Hobbys auch noch in dem Bereich.
In dem Bereich? Dann sag's.
Ach, was habe ich denn da? Also ich beschäftige mich ja auch mit Laser hin und wieder mal. Baue mir einen Laserprojektor.
Ach, Projektor, dann nicht Cutter.
Nee, ist ein Projektor. Ist halt dann im Grunde ein Vektordisplay am Ende, was da rauskommt. Und da kann man dann Vektorgrafiken drauf anzeigen. Ist halt mit Laser halt besonders imposant. Und mit Laser kann man halt auch in den Raum, jetzt zwar nicht beliebige Objekte, aber Ebenen halt auch malen, ne? So Beam-Shows heißt das da. Und das ist, sowas mache ich halt. Was haben wir denn dann noch? Funk, ja, Funk ganz viel, also GSM-Zeug. Also, da ist ja jetzt in letzter Zeit, hat sich ja so eine GSM-Szene gebildet.
Ja.
Mit eigenen Basisstationen und Experimentieren und so. Und das ist halt auch, finde ich auch sehr spannend. Ja, Funk, also ich habe mal mit Inmarsat was gemacht, versucht das zu empfangen. Ja, bei Funk kann man auch viel machen, das ist auch wieder extrem vielseitig.
Ja, Surprise, gibt hier schon Themen vor DCF 39.
Ja, das ist unser letztes Reverse Engineering Projekt gewesen.
Ach, du machst das mit ihm zusammen?
Naja, ja, er hat DCF 77 gemacht und ich habe das DCF 39 gemacht. Ich hatte das früher schon mal gemacht, ich hatte Software allerdings.
Du musst jetzt noch sagen, was das ist.
Wenige das ist Leute ein wissen, Sender, also das ist halt so, fangen wir es ja, mal ja, so an. Wenn man in Berlin mit offenen Augen durch die Straßen geht, dann sieht man an den Straßenlaternen so kleine graue Kästchen hängen.
Ja.
Und diese kleinen grauen Kästchen sind Funkempfänger für den Sender DCF 39, der auf 139 kHz funkt. Und damit werden die Straßenlaternen in Berlin parametriert. Das haben wir bei einer Recherche mal rausgeholt. Dann wollten wir halt das mal empfangen und dann haben wir das auch Empfänger gebastelt und so. Und haben das auch empfangen und geparst. Es gibt eine DIN-Norm dazu. Und das Problem war, man braucht halt immer diese Funkanlagen dafür und die sind auch sperrig und so. Und deswegen habe ich mal da was rein, aber das Programm mal erweitert kürzlich, dass es auch mit WebSDR funktioniert und da kann man das dann jetzt mit WebSDR empfangen und dekodieren.
Mhm.
Ja. Ja, sowas mache ich halt auch. Ne?
Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Ja, könnte man natürlich auch nochmal.
Ja, da könnte man auch wieder viel drüber reden. Mal sehen,
vielleicht. Und deine ganzen Chipkartengeschichten.
Ja, und so, Chipkarten, oder? So Smartcards und so. Ah ja, das mit den Smartcards. Das war ja auch schon fast wieder Retro-Computing. Ich habe nämlich mit Telefonkarten angefangen und es war eigentlich zu einer Zeit, wo es mit den Telefonkarten schon aus war. Und da gab es ja auch mal diese Telefonkarten-Hacks und so, hat man untersucht, warum das funktioniert hat und sind auch Telefonkarten-Reader gebaut. Und so, und auch ein Tool, womit man den Wert auf der Telefonkarte manipulieren kann.
Das sagst du jetzt lieber nicht.
Allerdings,
aber es gibt ja keine Telefonkarte.
Allerdings mehr. Nur nach unten.
Ach so.
Also, alle, die sich jetzt schon gefreut haben und so, die muss man da leider enttäuschen. Das macht dann im Grunde genau das, was das Telefon auch macht, bucht eben Einheiten ab. Das ist halt nicht gesperrt bei den Telefonkarten. Aha. Das geht halt einfach ja, so, gut. Ne? Warum sollte man sowas auch schützen? Ich meine, wer ist denn schon so blöd und wertet seine Karte selber ab? Das macht ja keiner.
Naja, es gibt vielleicht da irgendwie, wenn sie schon leer ist und du abwertest, vielleicht kommt da wieder Neues drauf.
Ja, man hat das.
Buffer Overflow oder so.
Das haben die Läden teilweise so gemacht, weil die Karten ablaufen. Und wenn man dann mit einer abgelaufenen Karte in den Laden geht und die umgetauscht haben will, dann machen die genau das. Nehmen die eine neue Karte, buchen die Einheiten ab, dass der Wert der alten Karte entspricht und geben sie einem dann.
Ah, verstehe.
Genau so funktioniert das nämlich.
Ja, das
aber cool. Das war halt nötig, um den Zähler, wie dieser Zähler da drin zu funktionieren, um das zu verstehen einfach. Mhm. Ich habe da selber nichts gehackt, ich habe keine Sicherheitslücke gefunden, ich habe einfach bloß mir mal angesehen, wie das eigentlich funktioniert, wie das Protokoll funktioniert, mehr habe ich da nicht gemacht.
Ja, aber wir müssen noch erstmal das Thema Retro-Computing abschließen. Ja,
genau.
Da gibt es halt noch eine Notiz hier, Excentrix.
Excentrix,
genau. Was ist das? Das ist
auch noch so ein Treffen, auf dem ich auch noch nicht war.
Mal gucken, ob wir es finden als Webseite.
Ich wusste auch nicht, dass es das noch gibt. Das ist im Grunde, ja, ich glaube, das ist am ehesten vergleichbar mit einem VCFE. Und da treffen sich halt auch, also das ist so, die VCFE und Excentrix sind soweit ich weiß, auch gemischte Treffen. Also beim Z-Fest ist es ja eigentlich themengebunden, dass es um Z80 und CPM geht. Aber bei Excentrix und VCFE und so, da kann im Grunde jeder mit jedem Rechner kommen. Das sieht man auch andere Sachen. Ich meine, beim Z-Fest ist jetzt auch nicht so, dass die einen da nicht reingelassen haben, so ungefähr, mit dem Computer aber nicht.
Naja, Ordnung muss sein.
Aber die haben halt eben, weiß ich nicht, das war halt zu dem Thema. Da haben auch viele Leute auch andere Sachen mitgebracht.
Schreibst du das mit X, das Excentrix? Oder wie man es richtig schreibt, X, also mit ECC.
Excentrix.
Ich brauche einen Link.
Ja, genau. Welcome. 10.09.2011. Das ist ja noch nicht vorbei. Kann man sich mal überlegen.
Also EXCN.
XZ. EN.
Moment, X.
XZ.
Ach so, ja.
EN.
Ja.
TR. IX.de.
IX. Gott, was für eine eigenwürdige Schreibweise.
Ja.
Also es fängt mit EX an.
Nee, mit X. Ohne E.
Ja.
Das wird vielleicht auch reinigen. Und eines Tages der Tod von dem Festival sein, weil keiner weiß, wie man es schreibt.
Ja, ja, das findet man dann natürlich. Ja gut, ich meine, wenn man einmal weiß, wie man schreibt, ja, findet man es natürlich auch.
Also da steht ja auch hier eine Veranstaltung für Amiga, Archimedes, RISC oder einfach RISC OS, Pandora, Rubik's Cube, aha, Apple 1 und Apple 2 und wie sie alle heißen. Digital haben sie aber jetzt so nichts da stehen. Ja, Digital ist auch meistens etwas groß.
Naja, das ist natürlich, die alten Computer sind alle eben etwas groß. Also die Vex ist ja auch, ja, sehr groß. Die Vex ist groß und schwer. Diese berühmte Szene aus dem Film 23, die ja auf realen Begebenheiten beruht, wo der sich so eine Vex liefern lässt.
PDP-11, aber in dem Film sieht man keine PDP-11, sondern ich glaube, man sieht da irgendwas von Compaq.
Ja, gut.
Etwas auch ziemlich modernes sogar. Aber dies ist eine sehr lustige Szene. So irgendwie,
ja,
so, die hier braucht Starkstrom.
Ja, das wird man auch noch hinkriegen.
Also, ja, lass mir halt einen Anschluss legen. Wenn
ich wirklich will.
Und eine Lüftungsanlage gleich dazu, sonst kannst du in deiner Wohnung einen Saunaclub aufmachen.
Ja.
Ich kenn das auswendig.
Diesen
Film so bis zum Erbrechen gesehen.
Aha.
Den so faszinierend früher.
Aha.
Ja, also die, also ja, mit diesen, mit Karl Koch und auch mit Tron und so, habe ich mich halt auch auseinandergesetzt.
Aha, na dann sind ja die nächsten Podcasts gesichert.
Ja, ja, ich weiß
nicht. Die Hackerkultur können wir nochmal aufarbeiten.
Ja, es ist, ich glaube, die Themen sind noch ein bisschen schwierig. Also,
ja, die sind total Tron-Thema schwierig, ist, genau. Ja.
Vor allem, also ich glaube nicht, dass, also, da müsste man dann jemand einladen, der es halt auch wirklich miterlebt hat, wenn er darüber sprechen möchte.
Es gab so eine Szene bei uns im Club. Die war auch filmreif. Ich weiß nicht, ob du da schon dabei warst. Wir saßen oben am Plenumstisch und das Telefon klingelte. Das passiert ja manchmal. Dann bekommt man ja so Kontakt mit der Außenwelt. Und hier ein Clubmitglied, damaliges Berliner Clubmitglied, das aber eigentlich aus Franken kam, Nibbler. Und ich dachte immer, die Franken können nur beim Sprechen T und D nicht richtig unterscheiden. Das harte T und das weiche D. Aber offensichtlich auch beim Hören. Na gut, Telefon ist natürlich immer erschwerte Umstände. Es rief jedenfalls ein entsetzter Bürger an, der gerade von der ganzen Tron-Geschichte gehört hatte. Wollte jetzt dringend mit Leuten vom CCC über Tron sprechen. Nibbler verstand Drohnen.
Drohnen, ach, das gab's noch.
Und jetzt schon, gab es eine absurde Situation. Nibbler sprach über Drohnen und der Gesprächspartner auf der anderen Seite, den wir laut auf Mithören hatte, sprach über Tron.
Wenn man das falsch ausspricht, dann ist man ja schnell bei Drohnen. Ne?
Nee, also Drohnen, wie gesagt, also der eine sprach über Drohnen, der andere sprach über Tron. Und es war komplett absurd, weil die komplett aneinander vorbei redeten. Also der Tron-Mensch sagte, ja, ist ja ganz schlimm und so. furchtbar. Und Nibbler dachte jetzt, Drohnen, was da furchtbar. Ja, ja, werden auch für Militär eingesetzt. Ja, und die haben ihn ja umgebracht. Und das war irgendwie komplett absurd. Wir lagen wirklich unterm Tisch vor Lachen. Und obwohl das beides natürlich ernste Themen sind. Aber es war einfach so eine absurde Situation. Gut, muss ich natürlich jetzt auch verlinken. Also Drohnen brauche ich nicht zu verlinken, aber ich kann ja den Film 23 verlinken.
Ja, das ist halt ein sehr schöner Film. Also was man, wenn man auch gerne alte Computer 20? Sieht, ist auch der Film Wargames immer sehr zu empfehlen.
Ja.
Da gibt es noch zig andere, gibt es noch Peng, du bist tot. Das ist auch ein total genialer Film mit Ingolf Lück über welche über so eine Computerspionage-Krimi-Scheiße. Aber ist einfach total geil. Oder irgendwie Runaway, Spinnen des Todes, so Trash-Filme, die ich irgendwie liebe. Also Wargames jetzt vielleicht nicht, aber
Runaway, Wargames Spinnen des
Todes und
Trash, ich komme nicht mit. Moment, erstmal 23.
Ja, Wargames ist aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen trashig, aber damals war es halt schon ein Film.
Und was war das?
Runaway, Spinnen des Todes.
Spinnen des Todes.
Ja, also
bin ich immer gespannt.
Total geiler Film. Also, aber vor allem, also bei Peng, du bist tot mit Ingolf Lück. Also fast, ist Ingolf Lück ja noch ziemlich jung da zu der Zeit und es ist einfach genial, der Film.
Ja, die Helfer im Pad sind irgendwie nicht mehr da. Ich muss jetzt alles selbst machen. Das ist natürlich sehr anstrengend. Ja, gut, vielleicht hilft mir da noch einer nachher. Gut, also klar, also es gibt das Retro-Computing auch im Film.
Klar. Ja, was heißt im Film? Also das sind halt natürlich Filme, die zu dieser Zeit gedreht wurden.
Nee. 23 ist 1998 gedreht worden.
Ja gut, das ist eine Ausnahme, aber die anderen Filme halt...
Ach so, nicht, ja, ne? Gut, ja.
Also da hat man halt die Zeit halt dargestellt. Ja gut, bei ja, das stimmt, 23 ist in der Hinsicht dann wirklich eine echte Ausnahme. Also ja, vor allem haben wir auch sagen lassen, das Pesthörnchen, das gab es zu der Zeit glaube ich noch gar nicht.
Ja, aber sie haben sich trotzdem sehr bemüht.
Das ist wirklich gut geworden.
Die 80er Jahre gut darzustellen.
Also ich habe auch wirklich alles gefressen in dem Film, als ich das noch nicht wusste. Aber mittlerweile fallen mir natürlich die kleinen Fehler auf. Zum Beispiel das BTX-Logo in dem Film.
Mhm.
Das sieht man auch ziemlich, das ist auch ziemlich unproportional. Und ne, also da sieht man schon, dass das halt nicht das Original-Logo ist. Also was sieht man aber nur als Experte. Also es ist wirklich sehr gut gemacht. Also das ist wirklich echt cool.
Ja, nee, die haben sich wirklich Mühe gegeben.
Ja, das hat man auch gemerkt.
Also das ist wirklich klasse. Das hat mich auch sehr beeindruckt.
Mit dem Datenklo da, ne?
Ja, ja. Also. Nee, aber auch so Sachen alleine mit dem Zug. Die fahren ja mit dem Zug.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie sie das hingekriegt haben. Die haben ja tatsächlich so einen 80er-Jahre-D-Zug da.
Ja, sowas wird es bestimmt geben. Also ich denke mal, ja, gut, sowas kriegt man bestimmt aus der Requisite.
Naja, so also einen ganzen Zug fahren zu lassen.
Ja, wo weißt du, ob die den, vielleicht haben die den ja gar nicht fahren lassen. Vielleicht ist das gut. Ja eine Projektion.
Ja, ja, das stimmt. Das könnte eine Projektion sein. Das ist schon richtig.
Ja, oder, weiß ich nicht, vielleicht gibt es ja solche Züge. Eisenbahn, Nostalgie-Museum, weiß ich nicht. Es gibt ja solche Nostalgie-Züge. Also,
ja, ja, klar.
Wenn man sich umschaut, findet man sowas bestimmt.
Ja.
Aber es ist schon extrem cool. Also vor allem auch diese Szene in dieser Telefonzelle mit dem Datenklo.
Mhm.
So ein Datenklo habe ich auch mal nachgebaut. Das hat auch funktioniert.
Mhm.
Ist nur zurzeit in irgendwelchen Museen unterwegs, weil ich es verliehen habe.
Mhm. Da gab es doch,
glaube ich. Hier
warst du nicht auch irgendwie beteiligt bei dieser Doku über den CCC? Die müsste ich dann auch verlinken. Da war doch auch irgendwie.
Dreisat
so,
oder was?
Ja.
Ja, da habe ich ein bisschen Hacker gespielt. Da habe ich auch meine Computer mitgebracht. Man sieht da, dass.
Ja, ja, da sind doch, die haben doch immer so einen Raum.
Ja, man sieht das Datenklo. Ja, dieser Raum, das ist halt echt witzig. Ich meine, im Film sieht man es ja nicht so. Da sieht man halt, wie gut es funktioniert.
Ja.
Also dieser Fundus ist irgendwie in so einer alten Tiefgarage und. Die haben da auch so Kulissenwände auf. Das sind wirklich bloß zwei Holzwände, die tapeziert sind. Und hinter dem Fenster steht halt eine helle Lampe. Und in der Doku sieht es halt einfach aus, als wäre es eine echte Wohnung. Aber das ist eigentlich bloß so eine Ecke in so einer gammeligen, in so einem gammeligen Keller, ne? Und deswegen gab es da auch kein Internet. Und ich habe halt da einen Computer mitgebracht. Und,
ah, ich bin zu leise, sagt man mir hier.
Ja, okay. Und was noch? Also das Datenklo hat man gesehen. Dann habe ich für diese Tron-Szenen ein paar von meinen Chipkarten-Sachen mitgemacht. Ja, also eigentlich sollte man sich, weiß ich nicht, also es gibt ja Hacker, die sind da so Fernsehen und so, das wollen die alle nicht und so. Ich mache das eigentlich sehr gerne fürs Fernsehen irgendwas. Ich weiß nicht.
Ja.
Das ist irgendwie auch Spaß, da jetzt einfach mal einen Taschenspielertrick vorzuführen oder so.
Ich mache nochmal den Vimeo-Link ins Pad, damit, damit wenn das wenn das depubliziert wird, ach, jetzt habe ich was falsch gemacht.
So bei diesen Fernsehsachen, immer wenn also irgendwelche Hacks im Fernsehen sind, ne, müsst ihr auch immer im Hinterkopf haben. Also das meiste ist gefaked, weil man halt die meisten Hacks funktionieren nur unter Laborbedingungen. In der Regel muss es dann auch schnell gehen und dann hilft man irgendwie nach und so. Also das meiste, was so an Demos im Fernsehen dann gezeigt wird und so, funktioniert in der Realität da meistens lange nicht so glatt.
Hm.
Also das muss man sich auch mal vorstellen. Das ist meistens von diesen Fernsehsachen, wenn man so Hacks da sieht, auch alles immer recht reißerisch dargestellt. Aber ne, also
klar,
muss auch so sein, sonst wäre es nicht cool. Sonst wäre es einfach langweilig. Also ich meine, das bringt ja dann keinem was. Also ich finde daran nichts Schlechtes, aber man muss das halt immer im Hinterkopf halten. Zum Beispiel, wenn irgendwie ein Hacker im Fernsehen irgendwie eine SMS abfängt oder so oder mal ein GSM-Gespräch knackt, dann ist da ziemlich viel beteiligt. Dann sind da, dann hat man das Labor und dann, ne, also da ist dann mehr, als man eigentlich tatsächlich sieht an Aufwand hinter. Das muss man sich immer vom Auge halten dann auch, ne?
Ja.
So viel zum Thema Fernsehen.
Ja, klar.
Vor am Rande.
Mhm. So, schreibe ich hier noch drüber. Filme. Mit Retro-Look, genau. Ja gut, also das ist schon nochmal ein Unterschied, ob man den Film nachher macht und den Retro-Look herstellt, wie bei 23 oder Wargames, das war ja direkt in der Zeit.
Ja, also bei 23 ist auch wieder kleine Fehler so. Ich glaube, Karl Koch hatte, glaube ich, auch einen Amiga und kein Commodore 64 oder so.
Mhm.
Oder ein Atari. Also irgendwie, ich glaube, es war kein C64 und auch schon gar nicht ein SX64. Also ich glaube, ein SX64 war es nicht. Obwohl SX64 eigentlich cool ist.
Ja. Mhm.
Also es ist im Grunde die Laptop-Version vom C64, sowas gab es.
Aha.
In Anführungszeichen Laptop.
Ja. Also hier steht noch BHP-Virus, schreibt Sense im
BHP-Virus.
Chat. BHP-Virus von 1985, 1986. Was soll das sein?
Sagt mir auch nichts. Ich bin aber auch kein Virenexperte. Vielleicht sagt es mir was, wenn ich es irgendwie im Ganzen sehe, dann kann ich mir vielleicht was darunter vorstellen. Ich kenne nicht so viele Viren. Dafür habe ich mich nicht so interessiert.
Das kam im Zusammenhang mit dir irgendwie jetzt gerade auf im Chat. Von dem, was du gerade gesagt hast.
Da ist auch sicherlich
Da ging es mit dem C64. Ah, jetzt verstehe ich. Das war ein Virus auf dem C64.
Mhm. Ja, obwohl beim C64 ist es wahrscheinlich extrem schwierig, ist da. Obwohl, doch, der C64 ist ja ein sehr komplexes System. Da kann ja selbst die Floppy-Code ausführen. Ne? Da gibt es bestimmt dann auch zig Möglichkeiten, wo sich dann ein Virus dann auch verstecken kann, theoretisch. Also ich kenne einen Kollege von mir, der mit den C64er-Zeug rumbastelt, der sagt auch mal, das ist alles Pfusch, meine Commodore, die haben so gepfuscht.
Ja, ja.
Das stimmt auch.
Ja also, gut, das war ja eigentlich auch ein Spielzeug, ne? Denke ich mal.
Ja. Also die Homecomputer waren alle eigentlich Spielzeug. Es gab damals eigentlich für Computer kaum einen Anwendungsfall. Ich meine, dass sie das vermarktet haben, ich meine, gut, man konnte das als bessere Schreibmaschine verwenden, das war eine Hilfe vielleicht. Aber eigentlich, ich meine, so für einen Haushalt, für ein Büro, vielleicht diese Bürocomputer, aber so für einen Haushalt gab es da eigentlich keinen anderen Anwendungsfall außer Spielen.
Ja, naja, klar.
Ja, also,
sicher. Naja, dann später Textverarbeitung, also Atari. Ich war Anteilseigner an einem Atari eine Zeit lang und den konnte man benutzen, um Text zu schreiben.
Ja.
Ja, also das war als Textverarbeitungssystem super.
Von Fernsehbildschirm.
Beim Atari?
Nee, der hatte schon einen Monitor. Ne?
Monitor,
das war nämlich das Problem bei vielen dieser Homecomputer, da, die man an den Fernseher anschließt. Also diese Computer, die kann ich irgendwie ehrlich gesagt nicht leiden.
Hm.
Weil man die an den Fernseher anschließt und die halt ein ziemlich schlechtes Bild haben. Deswegen bin ich auch mit dem C64 nicht so richtig warm geworden. Ich habe CBM-Computer, genau, Commodore Business Machine, also die Dinger, die früher mal PET hießen. Habe ich zu Hause und die haben mir auch echt viel Spaß gemacht. Aber die hatten auch einen eigenen Monitor, so einen schönen grünen Monitor.
Mhm.
Aber diese Rechner, die man an den Fernseher anschließt, ich meine, mittlerweile geht's. Also LCD-Display flimmert nicht oder so, aber ich kann eben dieses Fernsehflimmern, das ist einfach nicht auszuhalten.
Mhm. Ja, gut, obwohl die alten Monitore auch irgendwie.
Ja, aber die flimmern halt monochrom. Ich meine, was beim Fernseher noch hinzukommt,
stimmt, ist
durch die Lochmaske, hast du dann auch noch so eine Art Farbmatsch vor dir und wenn das dann auch noch flimmert, das ist, also ich kann auch den CPC-Farbmonitor nicht ausstehen. Also ich habe an meinem CPC auch einen orangenen Monitor angeschlossen, so einen alten Herkules, ein bisschen umgebaut, dass der mit den Frequenzen klarkommt. Der wird jetzt nur immer heiß, ich glaube, ich muss da nochmal nachfassen. Aber ja, ist halt irgendwie nicht benutzbar, finde ich. Also ich kann nicht verstehen, ist irgendwie nicht klar, wie die Leute damit damals klarkommen. So wahrscheinlich aber jetzt einfach, weil es nichts anderes gab, musste man halt.
Ja, es gab nichts anderes und man hat eben auch nicht so viel am Computer gesessen, wie heute, glaube ich.
Ich glaube, die Freaks, die haben bestimmt schon ziemlich viel gemacht.
Ja, das stimmt.
Also ich weiß noch, wie es bei mir früher war. Ich habe halt meinen alten Computer früher, meinen Zenit Z286er, habe ich dann auch ab und an mal angemacht, ein bisschen was geschrieben, wieder ausgemacht, ein bisschen Basic programmiert. Ich habe früher viel Basic programmiert, auch dann zu VB gewechselt und dann VB-Programmierung gemacht, bis mir dann irgendwann zu viel war. Irgendwann kam ja dann auch mal der Umstieg auf Linux, weil Windows 98 war ein bisschen schlecht damals, war noch nicht so wie heute, dass die Windows-Systeme einigermaßen stabil sind. Die lief damals einfach nicht stabil.
Mhm.
Ja, da musste dann halt eine Alternative her und dann war C und konnte ich am Anfang nicht so richtig. Ich habe auch sehr spät mit C angefangen. Ich habe mich da lange vor gedrückt, muss ich sagen. Also ich habe dann auf dem AVR Assembler erstmal geprogrammiert, weil ich mir das C nicht zugetraut habe. Also, aber dann irgendwann ist mir dann mit dem Assembler...
Ja, Assembler ist doch viel schwieriger als C.
Ja, aber Assembler war, fand ich, weiß ich nicht, ich fand es einfach. Also gerade auf dem AVR ist das Assembler doch voll easy. Da hast du super viele Register, kannst du mit Registern rumschmeißen, wie sonst in einer Programmiersprache mit Variablen. Ja, also das war jedenfalls ziemlich easy mit dem Assembler. Ich fand das nicht schwierig. Hm. Also es war halt immer hart. Man kommt nicht schnell zu einer Lösung. Es ist nicht schwierig, darin zu programmieren, sondern es dauert halt nur lange, bis man bei der Lösung angekommen ist. Mhm. Wenn man ja alles selbst machen muss. Also schwierig ist es keineswegs, aber das ist mir dann auch einfach zu viel geworden. Irgendwann hat mich das kolossal angenervt, dass ich da dauernd irgendwie erstmal Routinen coden und dann jedes Mal, wenn man irgendwie eine Stellschleife haben will oder ganz, ganz schlimm sind die, das sind so EVA-Fragen und so, da muss man dann gleich wieder mit springen und so. Das ist mir einfach, ist mir zu bunt geworden. Habe ich halt was C programmiert.
Mhm.
Also erst natürlich ziemlich schlecht, schlechten Code gemacht, ne?
Ja, klar. Das ist
langsam besser geworden. Dann gab es auch irgendwann einen C-Kurs an der Uni. War es dann eigentlich schon zu spät.
Wieso?
Ja, weil ich es dann schon begriffen hatte. Aber so. Ich habe den Kurs trotzdem gemacht, weil es ist ja so egal. Ich merke immer, egal bei Dingen, wenn man die denkt, die hat die schon einigermaßen gut verstanden. Es gibt immer noch irgendwelche Sachen, die man lernen kann. Es gibt immer noch einen Aha-Effekt.
Ja, also, denke ich auch.
Also, man hat es mir an der Uni serviert. Ich habe es halt dann gemacht und ich hatte auch die Note schon, weil ich die als anerkannt bekommen habe von einem anderen Kurs. Aber der Dozent war auch ziemlich gut. Das war, hat man gemerkt, das ist ein guter C-Programmierer gewesen.
Hm.
Hat viel gezeigt, hat sehr, sehr großen Wert auf die korrekte Benutzung von Printf gelegt. Und ja, ich programmiere halt heute noch alles in C.
Ja, das ist auch nicht das Falscheste. Ich meine,
und meine Programme sind auch alle Konsolenanwendungen. Und ich finde auch irgendwie, letztlich sind Konsolenprogramme auch grafischen Benutzeroberflächen immer überlegen, weil wenn man das ordentlich macht, kann man das skripten. Und dann kann man das quasi dieses mit Shell-Skripten als, sagen wir mal, Kleber die Programme dann zu neuen Programmen zusammenkleben. Das, ich finde das irgendwie vielseitiger. Mag sein, dass es Leute gibt, die da anders denken. Es kommt auch immer auf den Anwendungsfall an.
Klar, es kommt auf den Anwendungsfall an.
Wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wenn jetzt jemand unter großem Stress eine komplexe Maschine bedienen muss, wo irgendwie wenig Funktionen sind, die da auch noch visualisiert werden müssen, dann muss man natürlich eine grafische Benutzeroberfläche machen, das ist ganz klar.
Ja, klar. Also, Also mir geht's ja heute auch noch so, dass ich schneller mal einen Anfang von so einem Befehl tippe, als jetzt irgendwas zu klicken. Also wenn ich zum Beispiel Programme starte, also selbst bei der grafischen Oberfläche, ich kann das ja eben auch im Konsolenfenster machen oder
relativ lange in diesem Menü zu suchen. Also ich habe so ein paar Programme, da mache ich das auch mit Klicken, aber meistens auch mit der Konsole, es geht mir genauso.
Da brauche ich noch eine Smartphone-App, muss man mir irgendwann mal schreiben, dass ich dann immer das Suchen von Programmen auf dem Smartphone ist auch so ätzend. Ja. Da würde ich auch gerne
so. Aber auf dem Smartphone was tippen ist auch ätzend.
Ja gut, das stimmt. Ja, ich brauche ja eigentlich immer nur nach zwei Buchstaben hat das ja meistens schon gefunden.
Also ich finde es ehrlich gesagt auch so ein bisschen schade, dass es irgendwie bei den Smartphones immer weniger mit Tastatur ist und immer diese Bildschirmtastaturen, die sind halt auch ganz schön ätzend, finde ich.
Ja, es geht so.
Ja, eine mechanische Tastatur macht halt Aufwand, macht das Gehäuse größer. Ist so nachvollziehbar, warum es das gibt, aber ich finde es doof.
Tja. Was steht hier? Die Monitore halt hatten auch solche Scheiben vorne dran, um die Strahlung abzuhalten.
Ja, das hat man einerseits gemacht, um den Kontrast zu verbessern. Das waren nämlich getönte Scheiben.
Ah ja.
Und andererseits tatsächlich gibt es ein Problem, also wenn der Strahl über die, also der Elektronenstrahl, das ist eigentlich keine Strahlung, die da abgefangen wird, also der Strahl huscht über diese Leuchtschicht und das lädt diese Frontscheibe elektrostatisch auf.
Mhm.
Und wenn man jetzt davor hängt, dann bildet sich natürlich zwischen Gesicht und Monitor ein elektrisches Feld und das wird von manchen Leuten als unangenehm empfunden, weil dann auch irgendwie es passieren kann, dass einem Staub in die Augen gezogen wird davon.
Mhm.
Und deswegen einfach diese getötete Scheibe mit einer metallisierten Oberfläche und die ist dann geerdet. aber die Röntgenstrahlung ist in den Monitoren schon ausreichend abgeschirmt.
Ja.
Also ich habe das selber mal probiert, ich habe einen Geigerzähler an Monitore gehalten, diese Bleiglasscheibe, da kommt nichts durch, das ist absolut dicht.
Stimmt, du hast ja diesen Geigerzähler von der Nationalen Volksarmee, den habe ich auch mal zu Hause.
Nee, den habe ich verkauft.
Ach.
Ich habe einen von Kugelfischer, das ist aber von der Bundeswehr ausgemustert.
Also der
RAM 2 habe ich nicht mehr.
Der Dexter hat mir mal so einen alten Geigerzähler geliehen.
Das war der von Kugelfischer. Von der
Ach, das war der schon. Ich habe damit jedenfalls meine Wohnung ausgemessen und festgestellt, dass es nirgendwo tickt, außer wenn ich das Fenster aufmache und es raushalte, dann, dann kommt so kosmische Strahlung und dann tickt es erstmal. Und von daher lebe ich sehr strahlenarm.
Ja, ich habe mir die eine Sonde gekauft, dafür eine sehr empfindliche, und da kann man dann sogar feststellen, dass scheinbar mein Bett mehr strahlt als
wir werden alle sterben.
Naja, das ist natürlich die normale Hintergrundstrahlung, aber die ist natürlich auch immer an verschiedenen Stellen verschieden stark. Ist sehr interessant, auch ein interessantes Thema, wo man auch sehr lange drüber reden kann. Ne?
Ja. Ja, naja, ich würde mir ja irgendwann auch nochmal so einen Geigerzähler zulegen.
Ja, die sind seit Fukushima im Preis extrem gestiegen. Also
ja, das ist
mein Geigerzähler, 50 Euro.
Das nicht rechtzeitig gemacht.
Ja.
Ich hatte das immer vor mir hergeschoben und dann kam Fukushima und dann war es nichts mehr mit dem.
Ja, wo das echt Bullshit ist, vor allem hierzulande. Also ich meine, sei denn, man interessiert sich dafür. Und außerdem, wenn man feststellen will, ob ein Teilchen jetzt aus einem Kraftwerk ausgebüxt ist oder natürliches Element ist, was sowieso vorkommt, da braucht man nämlich keinen Geigerzähler, sondern braucht man einen Gammaspektrometer. Und das ist ein völlig anderes Gerät, aber das kann man sich auch selbst bauen, wenn man möchte. Aber das ist eben ein bisschen was anderes, da braucht man ein bisschen mehr Equipment. Also man wird hier nicht irgendwelche Strahlung von irgendwelchen Kraftwerken nachweisen können.
Das ging ja gar nicht. Ich wollte einfach nur mal wissen, wie es ist. Ne?
Also, das ist ja auch ein hochinteressantes Thema.
Also ist doch einfach alle, bevor ich mir da so einen Aluhut aufsetze, mal wissen.
Also man kann ja auch irgendwie, das ist ja auch völlig, gab es ja auch Glühstrümpfe so, ne, ganz völlig normal zu erwerben. Die sind ja auch radioaktiv, da ist ja Thoriumoxid drin und das strahlt dann auch ordentlich. Da geht der Geigerzähler dann ziemlich ab.
Ja, hat ja auch mal Spaß.
Ja, ja, es macht dann Spaß, wenn es rattert, ein Geigerzähler. Ist auch fast wieder Retro-Computing, ist nämlich ein uralt Geigerzähler.
Ja, eigentlich, also ein Geigerzähler kann man sich wahrscheinlich auch leicht selbst basteln, wahrscheinlich müsste man das jetzt machen.
Gibt es ja auch schon Projekte für, aber Genauigkeit geht. Und man will ja das auch irgendwann hier quantifizieren.
Ja, ja, man will es auch eichen und das wird dann schon schwierig.
Das ist sowieso schwierig bei Geigerzählern, es spielen so viele Parameter mit rein.
Mhm. Ja. Ja, okay. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen zum Retro-Computing? Wahrscheinlich alles Mögliche. Also der Chat könnte sich ja zu Wort melden.
Viele Dinge haben wir jetzt nicht geredet, über Digital zum Beispiel nicht.
Was ist das?
Ja, die Firma Digital, die VEX-Computer, die PDPs gemacht hat.
Genau.
Aber da kann ich auch nicht so viel zu sagen. Wäre ein anderer Kollege, Experte.
Ja, ja.
Der ist gerade nicht
jetzt da. Jetzt wird nach Spielen gefragt.
So, ja. Ich bin ja nicht so der Spielertyp.
Ich auch nicht.
Also ich spiele ab und an mal ein Spielchen, wenn ich es denn finde auf so einem alten Rechner. Zum Beispiel Star Wars, aber dann ist es meistens auch nach 5 Minuten schon wieder vorbei. Also ich habe früher als Kind natürlich auch ein bisschen gespielt, aber es ist sehr ich finde es ein bisschen verwunderlich. Also wenn ich ein Spiel spiele, habe ich immer gleich irgendwie nach 5 Minuten den Drang, irgendwie an dem Spiel was zu ändern, also eigene Level zu machen, so.
Aber du hattest doch auch das auf einem deiner alten Computer eben so einen Flugsimulator.
Ja, den hatte ich da zufällig gefunden, weil der halt cool war. Es war so ein Arcade-Spiel. Also Arcade, wenn es Spiele gibt, die ich mag, dann sind es Arcade-Spiele. Weil bei Arcade-Spielen ist den großen Vorteil, das kann man mal eben so zwischendurch zocken.
Mhm.
Da brauchst du keine Eigenbearbeitung. Ich meine, bei WoW oder so, das ist ja da Geschäftskonzept, dass man sich da einarbeiten muss. Und so ist eine große, komplexe Spielsysteme. Aber so ein Arcade-Spiel, was halt einfach ist, irgendwie Knöpfchen drücken und so ein bisschen zocken, dann nach 2 Minuten soll es dann auch wieder gut sein.
Aber sind das nicht so Spielautomaten?
Ja, eben, aber dieser Spiel gibt es natürlich auch für andere Systeme.
Ach so.
Also, das kommt natürlich aus dieser Spielhallengeschichte.
Das meine ich doch.
Aber hier zum Beispiel dieses mit dem Flugzeug und dem Abschießen, das war halt so ein typisches Arcade-Spiel, so irgendwie. Du hast ein Flugzeug, schießt damit andere Flugzeuge ab und fertig.
Mhm.
Und das spielst du dann und dann nach ein paar Minuten ist es langweilig.
Ja, genau.
Das ist das nächste Arcade-Spiel.
Ja.
Manchmal sind die auch schön gestaltet. Also früher gab es ja auch diese Vektorspiele.
Mhm.
Da Da war das halt nicht irgendwie zeilenweise gemacht oder gerendert, sondern ich weiß nicht, wie sie es bei den Farbröhren gemacht haben, aber es gab halt früher Spiele, da haben sie zum Beispiel MB Vectrex hatte das. Da wurde der mit dem Elektronenstrahlenvektor gezeichnet. Also der hat nicht das Bild zeilenweise gemalt, sondern hat dann einfach Striche gemalt, also Vektoren. Und das sieht auch sehr schön aus. Und das ist auch eine Anwendung, die man bei Laserprojektoren also auch sehr schön zur Anwendung bringen kann. Gibt es auch Leute, die es gemacht haben. Also gibt es ja auch irgendwie dieses Projekt Laser MAME, was jetzt wieder vom Bildschirm verschwunden ist. Es gibt OpenLase, das ist wohl so ein Framework.
Oder machen wir jetzt wieder links.
Ja, oder man nennt einfach die Namen irgendwie. Laser MAME kann man sich auch sparen, das gibt es nicht mehr, soweit ich weiß. Glaube ich jedenfalls nicht mehr. Aber OpenLase war auch mal auf dem Kongress. Ist der Vorteil, man braucht keine Vektor-Grafikkarte. Also es gibt ja bei Lasershows und Vektoren Grafik, diese Ausgabekarten, die dann dieses ILDA-Signal, das ja auch nichts anderes ist als ein analoges Ablenksignal, ausgeben, aber die sind halt teilweise komplex und teuer und da gibt es halt auch bei OpenLase die Möglichkeit, über die Soundkarte zu generieren. Also das mit dem ILDA-Interface ist halt auch geschichtlich gewachsen. Früher waren die Computer einfach nicht so schnell, dass die das in Echtzeit da für die Scanner, die das ja dann auch noch in einer gewissen Geschwindigkeit wollen und so aufzubereiten und da rauszuschicken. Sowas geht mittlerweile mit Soundkarten.
Mhm.
Also im professionellen Umfeld ist es immer noch üblich, so eine ILDA-Ausgabekarte zu verwenden.
Aha. Ja, wir schweifen ab.
Ja, ich glaube.
Ja, ich denke, wir können zum Ende kommen. Thema erschöpft, ne? Ah, es gibt auch noch einen
der was wissen will.
CRE zum also Retro Games. Gut, das ist ein anderes Thema.
Ja, es gibt auch noch ein Chaos Radio zur Osttechnologie. Das ist auch eine alte Folge, die richtig alte, schön ist.
Richtig richtiges Chaos Radio.
Die ist richtig cool.
Kann man sich mal ansehen. Kann man verlinken.
Was gibt es denn da noch? Was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Ja, und bei Retro-Computern gibt es natürlich jetzt auch noch wieder andere Universen. Es gibt ja auch Leute, die beschäftigen sich nur mit alten Spielautomaten. Da habe ich auch mal jemand getroffen.
Mhm.
Ja, also, oder nur Leute nur mit Konsolen.
Mhm.
Ja, also da gibt es halt in unterschiedlichsten Richtungen.
Ja, klar.
Dieses Retro-Gaming. Ne?
Ja, Retro-Gaming verlinkt.
Weil Retro-Gaming halt heutzutage immer noch im ersten Anwendungsfall. Ich meine, so einen alten Rechner.
Ja.
Altes Betriebssystem, na gut, das ist halt ein Retro-Gaming für Nerds, ne?
Mhm. So, ja. Gut, dann haben wir ja die wesentlichen Dinge alle angesprochen.
Mhm.
Ja, dann danke ich dir.
Ja, gerne.
Und ich danke auch dem Chat für die Mitarbeit. So gibt es dann auch schon Shownotes und die Sache kann hoffentlich bald online gehen.
Mhm.
Ja, Dankeschön und
ja, auf Wiedersehen.
Tschüss.